So, da sind wir wieder. Die neue Saison steht vor der Tür. Wir gehen inzwischen in eine vierte Staffel Hand aufs Herz. Danke, dass ihr das alle mitmacht. Danke, dass ihr schon wieder reinschaltet. Ich bin Florian Schmidt-Sommerfeld. Freue mich schon mega auf die neue Handballsaison bei Sky. Wir werden eine neue Konferenz auflegen. Da werde ich mich viel rumtreiben. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie ihr das annehmt. Und geil, dass ihr hier weiter dabei bleibt bei unser aller Lieblings-Handball-Podcast, dem offiziellen der Liquimoli HBL. Den Auftakt macht Niklas Weller in die neue Saison vom HSV Handball. Und seine Geschichte ist echt... Das ist ein Handballmärchen und ich finde, das ist keine Übertreibung. Der ist 2015 zum HSV in die zweite Mannschaft gegangen. Ihr wisst, was beim HSV dann kurz danach passiert ist. Dann wurde die zweite Mannschaft die erste Mannschaft und die sind von der vierten Liga in die erste aufgestiegen, natürlich mit Zwischenstationen. Und er hat diesen ganzen Weg bis zur Rückkehr diesen Sommer in die HBL mitgemacht. Wahnsinn! Und das war sicher nicht sein Lebensplan. Wie hat er das trotzdem geschafft? Ich finde, er gibt mega geile Tipps für alle, die noch die Hoffnung haben, dass aus ihrer Karriere vielleicht echt noch was ganz Großes wird. Außergewöhnlicher Typ, der Niklas Weller. Wir reden natürlich aber auch über die Neuzugänge. Kasper Mortensen, Vajuhin haben sie geholt. Bitter, spät. Das ist schon ein dick aufgemotzter HSV. Die Folge wird präsentiert von der DKB. Das ist die gute Nachricht. Die DKB bleibt uns treu und wird ganz viele Folgen präsentieren von dieser neuen Staffel Hand aufs Herz. Wir freuen uns da wieder vor allem beim MVP drüber zu sprechen. Das ist Jim Gottfriedsson ja geworden in der letzten Saison. Und übrigens, in der zweiten Liga ist sein Pendant nicht der DKB-MVP, aber der Spieler der Saison in der zweiten HBL, Niklas Weller. So, mal wieder ein neues Gesicht bei Hand aufs Herz, beziehungsweise eine neue Stimme ist es ja ehrlich gesagt, wenn wir ganz genau sind. Denn er ist frisch in die Bundesliga aufgestiegen mit dem HSV, Niklas Weller. Niklas, schön, dass du da bist. Servus.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Du sitzt gerade auf eurer Geschäftsstelle, bin ich da richtig?
Genau, ich sitze gerade bei uns auf der Geschäftsstelle und habe es mir hier im Geschäftsführerbüro gemütlich gemacht. Die mussten kurz mal weichen und genau, deswegen mache ich das von hier.
Oh, das weiß ich gar nicht. Warte mal, Schwalbe ist ja der Vizepräsident, das weiß ich. Wer ist denn der Geschäftsführer eigentlich vom HSV? Ich bin schon wieder unvorbereitet.
Das sind Sebastian Frecke und Florian Gehre, aber die sind sozusagen jetzt mittlerweile schon im Homeoffice heute und von daher ist hier Platz.
Ah, okay. Aber die machen die denn das Geschäftsführer, klingt ja immer eher so nach dem Zahlenwerk. Machen die das Zahlenwerk oder müssen die zum Beispiel auch Transfers machen und so ein Zeug? Weißt du, wie da bei euch die Aufteilung ist?
Ja, also Sebastian ist auch in die Transferpolitik, sag ich mal, mit eingebunden und ist da auch in den Gesprächen mit dabei, natürlich mit Toto zusammen oder mit Schwalbe. Das ist dann meistens ein Dreiergespann, was da sozusagen neben noch ein paar anderen Beteiligten immer dabei ist.
Kriegt man ja Angst, wenn einem die drei und zwei solche Handballgranten gegenüber sitzen. Aber gut, hat ja offensichtlich ganz gut funktioniert. Das ist so eine Sache, über die wir sicher nachher noch reden, wie ihr euch so verstärkt habt. Ihr habt ja schon das erste Spiel gemacht, ne? Pokalspiel, das war jetzt frisch am Wochenende. Also wir nehmen am Montag danach auf, zwei Tage, bevor ihr diesen Podcast hören könnt. Elbflorenz. Kein einfacher Gegner, waren von euch ein bisschen weg in der Zweitligasaison letztes Jahr, trotzdem eins der wirklich guten Teams. Wie warst du so zufrieden? Ihr seid in die zweite Runde ja eingezogen.
Ja, also erstmal zählt natürlich der Sieg, sag ich mal, für den Pokal und sind wir froh, dass wir die zweite Runde erreichen konnten. Insgesamt war es ein schweres Spiel, aber das hatten wir eigentlich auch so erwartet. Ich glaube, ja, auf dem Papier sieht es jetzt immer so aus wie erste Liga, die zweite Liga, als wenn da irgendwie eine größere Lücke dazwischen ist. Aber ja. Wenn wir nochmal ein paar Wochen zurückdenken, haben wir irgendwie auch am drittletzten Spieltag, glaube ich, letztes Jahr übel auf die Mütze bekommen in Dresden. Also ja, sind wir sehr froh, dass wir es hingekriegt haben, das Spiel zu gewinnen. Und aber ich glaube, Dresden wird nächstes Jahr eine sehr, sehr gute Rolle in der zweiten Liga spielen. Mhm. Und von daher war das kein einfaches Spiel und wir sind sehr zufrieden. Ja, Verbesserung immer noch möglich, sag ich mal, aber es ist ja am Anfang der Saison klar.
Lass der da gerne noch einmal ganz kurz bleiben, das würde mich auch interessieren. Zweite Liga haben wir bei Sky ja leider nicht im Programm, deswegen gucke ich sehr viel die erste. Wie schätzt du das? Ich finde das halt unfassbar, was da runterkommt. Also wenn du sagst, ey, Florenz spielt eine gute Rolle, ich habe das Gefühl, eigentlich müsste Gummersbach ja mal langsam aufsteigen, dann kommen da vier Absteiger runter, die sicher auch alle eigentlich wieder hoch wollen. Wie siehst du das? Das ist ja ein unfassbarer Kampf von wahrscheinlich acht Teams um zwei Aufstiegsplätze.
Ja, also ich glaube, die zweite Liga nächstes Jahr wird, auch wenn wir uns gefühlt irgendwie jedes Jahr wieder sagen, unfassbar eng werden. Also es sind sehr, sehr viele Mannschaften, die, glaube ich, entweder...
Die beste zweite Liga aller Zeiten, würden wir beim Fernsehen sagen.
So ist es, so kann man es wahrscheinlich sagen. Ich glaube, es sind sehr viele Mannschaften, die sich was ausrechnen nach oben hin. Manche mit etwas lauterer Stimme, manche noch unter vorgehaltener Hand. Aber ich glaube, ja, es wird bretthart. Ich glaube, alle Absteiger wollen sicherlich direkt wieder hoch. Und dann noch, wie du schon gesagt hast, Traditionsvereine wie Gummersbach, die letztes Jahr das Ziel knapp verpasst haben. Und da wird der Druck sicherlich auch nicht weniger werden. Also ich glaube, das wird ja eine sehr, sehr harte Saison. Und sehr schwierig, sich da durchzusetzen. Also ja. von der Hinsicht sind wir froh, dass wir da raus sind.
Gut, dass ihr es noch in dem Jahr geschafft habt, wo es ganz einfach war, ne?
Ja, das würde ich jetzt nicht sagen, dass es einfach war, aber ja, ich sage mal so, es sind dann da mit 4 Absteigern, ist es eben doch was anderes. Wird sich zeigen, wie die Absteiger da, was für eine Rolle die da spielen werden, ist ja auch jetzt keine Selbstverständlichkeit. Aber schauen wir mal.
Ja. Nein, das war natürlich auch spaßig gemeint. Ihr habt euch da einen geilen Dreikampf geliefert und am Ende mit dem guten Ende für euch und TuS N-Lübbecke. Freuen wir uns sehr drauf, dass ihr zurück in der Bundesliga seid. Für dich selber gegen Elf Florenz, 30 Tore habt ihr gemacht, 30, 25. Ich hoffe, ich habe es noch richtig auf dem Zettel, habt ihr ja gewonnen. Ne? Ja, du nickst zum Glück. 10 Buden hast du gemacht als Kreisläufer, aber ich habe mir schon sagen lassen, da hat auch der ein oder andere 7 Meter geholfen. Trotzdem 10 Buden, das ist schon mal ein Wort.
Ja, also es hat der ein oder andere 7 Meter geholfen, also 6, 7 Meter waren es an der Zahl insgesamt. Da war ich ganz froh, dass mit den 7 Metern hat ganz gut geklappt. Also da habe ich keinen verworfen gestern. Und ja, so kommt das dann zustande. Aber ja, ich habe es öfters schon mal irgendwie in anderen Formaten auch gesagt. Das Kreisläuferspiel ist ja immer ein Zusammenarbeits-Teamspiel und ohne eine Aktion vorher kann der Kreisläufer nicht viel machen und reißen. Und von daher sind, glaube ich, Kreisläufer-Tore immer auch ein Beleg für ein ganz gutes Zusammenspiel in der Mannschaft insgesamt.
Wie kommt es bei dir? Also ich weiß, es gibt auch in der HBL so 1, 2, wenn ich an Kosina denke zum Beispiel, mir fallen wenig Kreisläufer ein, die regelmäßig 7 Meter werfen. Wie kommt das bei dir, dass du die wirfst?
Ja, es hat sich irgendwie mit der Zeit so entwickelt. Also man muss ja auch sagen, viele sagen immer, sie wollen das gerne machen, aber am Ende im Spiel gucken sich dann doch häufig viele groß an, ob sie dann gerne die 7 Meter werfen wollen. Und,
ist das echt so?
Das hat sich dann so ein bisschen über die Zeit entwickelt, dass ich am Anfang sozusagen als irgendwie zweiter oder dritter Schütze, wenn mal einer verworfen wurde, geworfen habe. Und das hat ja dann meistens eigentlich ganz gut geklappt. Und jetzt hat sich dann jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon dann so durchgesetzt, dass ich dann als Erster schießen darf. Und ja, solange Toto nicht sagt, ich soll damit aufhören, bin ich auch ganz zufrieden und mach's gerne weiter.
Ja, ja.
Und mal schauen, ob das jetzt nächstes Jahr in der ersten Liga auch noch so klappt.
Ja, wie ist denn das? Ist das schon nochmal was? Ich meine, 7 Meter wissen wir, glaube ich, alle. Das ist halt das Spiel Schütze gegen Torwart. Und da werden dir, ohne den Zweitliga-Toy dann irgendwas nehmen zu wollen, da werden dir natürlich ein paar brutale Namen gegenüber treten. Hast du da trotzdem, kannst du da bei dir bleiben oder kannst du dir vorstellen, dass das schon schwieriger wird in Liga 1?
Ja, schwieriger wird es sicherlich. Also es ist eine Herausforderung, aber eine coole Herausforderung, auf die ich Bock habe und ich hoffe, dass ich da meine Quote halten kann oder vielleicht noch ein bisschen verbessern kann im vielleicht zum letzten Jahr. Schauen wir mal. Und ich habe ja jetzt auch im Training die Möglichkeit, sage ich mal, gegen jetzt keinen ganz schlechten, der auch schon ein bisschen erste Liga gespielt hat, das Ganze ein bisschen zu trainieren und mir da vielleicht noch einen oder anderen Tipp abzuholen, auch aus toter Perspektive. Und von daher bin ich da zuversichtlich und freue mich drauf auf die Herausforderung.
Ja. 75% hast du letztes Jahr geworfen, wenn ich das richtig gesehen habe. Was wäre so das Ziel dann für die neue Saison?
Ja, dann, wenn ich mich natürlich jetzt so auf Zahlen festnageln lasse, ist immer schwierig. Aber grundsätzlich sagt man ja so, also 80% ist schon wirklich sehr gut, 7 Meter Schütze. Also ich sag mal, wenn ich mich dazwischen irgendwo einpendel zwischen den 75 aus dem letzten Jahr und 80, dann wäre ich schon sehr zufrieden. Aber ein bisschen besser als letztes Jahr dürfte es gerne sein.
Hat denn ein Neuer schon, also Yogi jetzt nehme ich mal an nicht und weil Julien kenne ich jetzt auch nicht als 7 Meter Schütze, hat Kasper Mortensen vielleicht schon da was angemeldet, dass er auch mal will?
Also er ist auch fleißig mit einem 7-Meter-Werfen im Training. Also ich denke, dass wir uns das wahrscheinlich über die Saison dann etwas aufteilen werden und dann wird man schauen, wie sich es am Ende entwickelt. Ja, also wir wollen als Team da erfolgreich haben, deswegen Erfolg haben, deswegen soll am Ende der Schützen, der Schießen, der im Moment ein bisschen besser drauf ist und ob das dann phasenweise er sein wird oder ich sein wird oder am Ende dauerhaft er oder dauerhaft ich, schauen wir dann mal und gucken wir mal, wie sich die Saison entwickelt.
Ja. Ich habe mir sagen lassen, oder das wurde mir zugetragen, es gab eine lange Sponsorenveranstaltung rund um das Spiel gestern und du hast im Anschluss noch als Golfer brilliert. Was kannst du mir dazu sagen?
Also brilliert, dann weiß ich nicht, wer das gesagt hat. So weit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Wir haben noch, es war ganz nett, nach unserem Spiel durften wir noch zu einer Sponsorenveranstaltung auf dem Golfplatz und da hatten wir auch die Gelegenheit, noch ein paar Bälle von der Driving Range zu schlagen. Und da ich das früher mal recht regelmäßig gemacht habe, immer Jugend ein bisschen Golf gespielt habe, konnte ich sozusagen die alten Fähigkeiten noch ein bisschen wieder rausholen. Das ist ja so ein bisschen wie Fahrradfahren, ganz verlernt man das dann doch nicht. Und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ja, als ich das erste Mal auf dem Golfplatz stand, ich fand das rein frustrierend, weil man pflügt halt ganz schön viel Rasen um und sieht wenig Bälle fliegen. Ne? Aber das Problem hast du dann nicht mehr, wenn du früher schon öfter mal da.
Nicht mehr unbedingt. Und der Vorteil von der Driving Range ist ja auch, dass man nicht so viel kaputt machen kann im Rasen. Also deswegen haben wir nur ein paar Bälle da von der Matte geschlagen. Das ist dann immer noch ein bisschen einfacher. Der frustrierende Moment auf dem Platz, der war noch nicht da.
Ja, das ist gut. Man sagt das, glaube ich, gerne über Aufsteiger, aber ich glaube, im HSV kann man diesmal wirklich, ohne das auch Handballkennern genau erklären zu müssen, bei der Historie sagen, ist allein dem Namen nach kein so ganz normaler Aufsteiger. Wie nimmst du das gerade alles so wahr? Wie war jetzt dieser Sommer, bevor es dann, ist ja nicht mehr lang hin, in so ein, zwei Wochen wirklich losgeht mit der Bundesliga?
Ja, also für uns als Spieler, als Mannschaft war der Sommer natürlich kurzfristig erstmal ein bisschen erholsam und dann einfach von der riesen Vorfreude geprägt. Ich glaube, wir haben eine super letzte Saison gespielt, haben uns das absolut verdient, dass wir jetzt in der ersten Liga starten dürfen und freuen uns natürlich, Teil der Bundesliga zu sein und haben über den Sommer verfolgt, dass ja noch der eine oder andere zu uns gestoßen ist und wir uns dahingehend auch verstärkt haben und deswegen ist es von uns absolut als auf Vorfreude geprägt, dass man das jetzt die mediale Aufmerksamkeit damit auch steigt, dass viele schreiben, der HSV ist zurück und so weiter und so fort, ist natürlich in der Historie bedingt, aber ich glaube, ja, wir haben in den letzten Jahren eigentlich ganz daran gut getan, dass wir uns da nicht zu sehr mit beschäftigen oder aus dem Fenster lehnen, sondern uns als Mannschaft zumindest erstmal auf das tägliche Handballspielen und Trainieren konzentrieren und alles andere, was dann drumherum kommt, was logischerweise in der Stadt wie Hamburg auch immer mal ein bisschen anders ist als woanders. Das nehmen wir gerne mit, aber lassen uns davon jetzt auch nicht ablenken.
Ich kenne das so ein bisschen aus dem Fußball, ehrlich gesagt, weil du sagst, so ein bisschen die Medienlandschaft. Im Handball hat man ja jetzt lange leider gar nicht so viel Möglichkeiten gehabt, da was zu hören, wie so die Medien drauf reagieren. Wie ist da so dein Eindruck? Sind sie euch wohlgesonnen oder machen sie euch auch Feuer mal nach einer Niederlage? Wie sind die Medien so zu euch?
Also grundsätzlich bisher ist es ja sehr, sehr Hamburg bezogen oder nur regional ausgeprägt, sag ich mal. Und da muss man eigentlich sagen, dass wir, glaube ich, bisher ganz oder recht viel Glück haben, wenn ich das mit den Fußballern so vergleiche, die kommen meistens nicht so gut bei weg oder deutlich schlechter bei weg, wobei man natürlich auch sagen muss, dass die letzten Jahre im überwiegend von erfolgreichen Erlebnissen geprägt waren und es wird sich jetzt zeigen, wie es mal ist, wenn wir vielleicht auch mal in der Reihe mal ein paar schlechte Spiele machen, aber grundsätzlich glaube ich, sind wir damit sehr gut bedient und haben wir jetzt nicht so viel zu fürchten.
Du bist ja echt schon viele Jahre jetzt dabei. Wie ist denn dein Gefühl so? Was ist von diesem früheren HSV, das war ja was ganz anderes, das war mit viel Geld und großen Stars und Champions-League-Titel gewonnen. Ist da noch was von übrig oder teilt man sich eigentlich, blöd gesagt, nur noch den Namen mit damals?
Also ehrlich gesagt, das finde ich davon nichts mehr übrig. Ich kann es ja, also ich war ja damals noch nicht dabei oder nur in der zweiten Mannschaft dabei, deswegen kann ich es nicht so richtig einschätzen, aber ich finde, dass wir sozusagen, und natürlich haben wir Infrastruktur, die Kabine, die Halle, das ist natürlich alles von da noch da und ist war für die letzten Jahre für den Drittligist, Zweitligist was ganz Besonderes und eine besondere Möglichkeit, die wir hatten, das muss man ehrlich zugeben und ist einfach so. Aber ich glaube grundsätzlich von dem von der Geschlossenheit des Vereins, glaube ich, oder auch von dem Image, was wir nach außen tragen wollen, ist es sicherlich ein ganz anderes, und das wollen wir uns bewusst auch aufrechterhalten für das nächste Jahr oder für die hoffentlich vielen kommenden Jahre in der Bundesliga, und deswegen, glaube ich, ist da die Gemeinsamkeit nicht mehr so ausgeprägt.
Was wollt ihr denn noch nach außen tragen an Image?
Ja, ich glaube, dass wir eine unfassbare Erfolgsgeschichte geschrieben haben jetzt die letzten Jahre, und dass wir es geschafft haben mit vielen Spielern aus dem Verein, aus der Region, die sicherlich einen Entwicklungsgang gemacht haben, erfolgreich zu sein. Und das ist das, was wir auch weiter vorleben wollen. Wir sagen immer, die jungen Talente, es haben sich aber viele junge Spieler sehr gut entwickelt, aber viele Spieler, die auch sozusagen vielleicht nicht mehr ganz so jung waren und jetzt einfach den Weg mitgegangen sind. Ich selbst durfte eben den Weg auch mitgehen und habe die Chance bekommen, mich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, da haben wir zahlreiche Akteure von. Und da finde ich es einfach schön, dass es so zu sehen ist, dass man auch mit der eigenen Entwicklung aus dem eigenen Verein eben diese nächsten Schritte machen kann. Unabhängig davon, dass wir uns natürlich auch über die Zeit punktuell verstärkt haben oder auch jetzt verstärkt haben, ist das ganz, ganz wichtig für uns und bildet so ein bisschen unsere Identität, dass wir eben so einen Kern haben, der schon sehr, sehr lange dabei ist.
Um das mal so ein bisschen, das werden wir im zweiten Teil dann noch vertiefen, wenn wir so ein bisschen auf deinen Weg noch detaillierter zurückschauen, aber wenn wir es schon mal anreißen, ist bei dir ja schon irre, du bist damals in die vierte Liga dorthin gewechselt und du hast alle Ligen mit durchgemacht. Wie ist denn so der Lauf gewesen seitdem? Ich meine, die Halle war da, aber und die Infrastruktur, sagst du trotzdem, da muss sich doch eine Menge verändert haben in dem Verein, oder ist vieles gleich geblieben?
Ja, also es hat sich natürlich sehr, sehr viel verändert. Also erstmal natürlich einmal mit dem Schritt der damaligen Insolvenz der Profis, war auch, sag ich mal, selbst in der vierten Liga-Zeit von, es haben sich mal ein paar Freunde von mir, Eltern, das Spiel angeguckt, gucken auch ein, zwei Fans oder viele Fans, die uns die Treue gehalten haben, auch selbst in der vierten Liga schon zu. Also das Ende der Viertligasaison war ja für eine Oberligasaison auch echt schon was Besonderes. Mhm. Und der sogenannte Neustart dann in der dritten Liga war dann sicherlich was Besonderes mit, glaube ich, irgendwie über oder knapp 2000 verkauften Dauerkarten in der dritten Liga. Wahnsinn. Das ist natürlich sicherlich auch auch standortmäßig und historiemäßig bedingt, aber ich glaube, wir haben das Beste draus gemacht und haben die Euphorie, diese Handballbegeisterung, die bei den Fans noch da war, die unbedingt Handball sehen wollten, auch sehr gut ausgenutzt. Und so hat sich natürlich seit der Zeit viel, viel verändert, sei es beim Training, sei es bei der Professionalisierung des Umfelds. Also von einem Athletiktrainer und Physiotherapeuten, der bei jedem Training dabei war, waren wir in der vierten Liga auch sehr, sehr weit weg, oder von zweimal am Tag Training und Vormittagstraining, da war noch nicht die Rede davon, sondern da haben wir uns meistens irgendwie um 19:30 getroffen und drei, viermal die Woche trainiert. Das ist natürlich ganz, ganz anders heute, und das ist natürlich eine enorme Entwicklung, die da stattgefunden hat im Verein oder auch in der Mannschaft.
Ja, krasse Geschichte, und ich finde das ja auch geil, was du beschreibst, dass so viele vom alten Schlag, nenne ich es jetzt mal, sehr schnell wiedergekommen sind und jetzt natürlich happy sind, dass man jetzt wieder in der Bundesliga angekommen ist. Gab es aber auch mal so das ein oder andere böse oder schnippische Wort, weil die Insolvenz ja teilweise für viele sicher auch irgendwie da drüber stand, vielleicht auch mal Gegenspieler, die dann mal was gesagt haben?
Ja, also Gegenspieler jetzt auf dem Feld oder im Spiel jetzt nicht, aber natürlich müssen wir mit dem Verein und nach dem Neustart vorsichtig sein, wie wir mit gewissen Dingen umgehen. Mhm. Und da sind natürlich aufgrund der Historie finanzielle Sachen immer ein Thema gewesen. Und ich glaube, auch insgesamt werden Neuzugänge bei uns anders kommentiert, als sie bei anderen kommentiert wurden, und hat das dieses Jahr im Speziellen noch gesehen. Mhm. Und von daher müssen wir da, glaube ich, als Verein und als Mannschaft auch vorsichtig sein, dass wir da immer mit Demut und Bescheidenheit erstmal rangehen für die Chance, die wir bekommen haben, und jetzt wirklich, sag ich mal, mit dem Neustart und mit der Unterstützung, die wir bekommen haben, ganz fürsorglich umgehen und da wirklich nur Schritt für Schritt gehen und da keine großen Luftsprünge machen und irgendwie immer schon drei Schritte vorwärts gucken. Aber ich glaube, da sind wir bisher auf einem sehr guten Weg.
Also ich habe da, was das Finanzielle angeht, tiefes Vertrauen, da ich den Schwalbe ja auch ein bisschen kenne. Der hat mich auch immer so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten, wie das beim HSV so läuft. Ich habe mich ehrlich gesagt gefreut, als ich das gehört habe, ich habe mich gefreut, dass Kasper Mortensen zurück ist. Ich hätte Jogi Bitter die Geschichte mit Barcelona ehrlich gesagt auch gegönnt. Typ hätte ich auch geil gefunden, aber ich glaube in Corona-Zeiten halt einfach, naja, schwierig. Manuel Späth nach sicher einem geilen Abenteuer in Portugal zurück und Azad Vajulin, da weiß ich immer noch, da hat mir Ben Matschkin in Ludwigshafen mal gesagt, das ist einfach mein wichtigster Spieler. Wenn wir die vier zusammennehmen, das ist ja schon ein Brett, was ihr da jetzt als Aufsteiger dazu bekommen habt.
Ja, also ich glaube, ja, namhaftere Zugänge gab es jetzt, sag ich mal, selten bei einem Aufsteiger. Wir sind, also können uns unfassbar glücklich schätzen, dass alle Neuzugänge Lust auf das Projekt haben, Lust auf Hamburg haben, und das haben wir von Anfang an jetzt als verbleibender Kern oder schon da gewesener Mannschaftskern gemerkt. Also die Jungs sind in jedem Training da, die geben Gas, und ich glaube, wir können als Verein und als Mannschaft von der Erfahrung nur profitieren und ja, natürlich auch von der Leistung auf dem Feld nur profitieren. Mhm. Ich glaube, es ist unfassbar wichtig, dass wir Leute haben, die Bundesliga kennen. Das haben wir ja bisher aufgrund der Entwicklung jetzt noch nicht in der Breite so im Kader gehabt. Und von daher freuen wir uns ja, auf den gemeinsamen Weg mit den Neuzugängen und sind mittlerweile auch schon als Team echt gut zusammengewachsen.
Mhm. Aber mit so vier Namen ist Klassenerhalt ja dann auch Pflicht, oder?
Naja, erstmal ist es das Ziel, oder das große erklärte Ziel. Von Pflicht würde ich im Sport immer nie sprechen. Also es ist schwierig, das vorherzusagen. Es ist unser ganz, ganz klares Ziel. Mhm. Und ich glaube, wir haben die bisherige Mannschaft hat vom Verein die Unterstützung mit den Neuzugängen bekommen und die Möglichkeiten bekommen, dass wir das als sehr, sehr realistisches Ziel ausüben können. Und nun gilt es für uns von Tag zu Tag dafür hart zu arbeiten. Und die vier Jungs, glaube ich, sind alle heiß, in der Bundesliga zu bleiben. Der hat, glaube ich, keine Lust, jetzt zweite Liga zu spielen. Und von daher, ja, glaube ich, haben wir da eine gute Mischung. Und ich bin sehr zuversichtlich nach den ersten Wochen, dass wir das hinkriegen können.
Ja, das hätte mich noch interessiert, so dein Gefühl. Wie ich meine, du hast auch noch keinen Gegner gesehen. Deswegen wäre es jetzt auch schwachsinnig zu sagen, wo rankt ihr euch denn ein? Dafür muss man die anderen ja auch erstmal spielen sehen. Aber dein Gefühl ist, dass ihr schon gut zusammengewachsen seid mit den Neuen dazu.
Ja, mein Gefühl ist, dass wir, glaube ich, gut trainieren, dass wir abseits der Platte auch gut zusammengefunden haben, uns gut verstehen. Das ist erstmal die Basis für alles. Und im Training klappt das meiste auch schon sehr, sehr gut. Ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, klar ist es so, am Anfang bedarf es immer ein bisschen Einspielzeit, Eingewöhnungszeit. Vieles im Handball sind Automatismen, vieles sind ja lange eingespielte Spielzüge, sei es offensiv, sei es defensiv, und das braucht eben einfach ein bisschen Zeit, aber ich glaube, da sind wir auf dem guten Weg, und so die letzte Absprache oder Feinheitenabsprache, die kann man sich nur im Wettbewerb holen, die kann man sich nur in Spielen holen, und deswegen sind wir froh oder freuen uns, dass es jetzt auch bald losgeht.
Mhm. Wir haben ja auch einen zweiten HBL-Podcast. Hier in dem Podcast schauen wir immer sehr auf die erste Liga. Ich weiß gar nicht, wie es da so den Hörern zum Beispiel geht, ob man so die Namen, die euch in der zweiten Liga getragen haben, schon so kennt. Du hast massig Tore gemacht, bist der Abwehrchef. Tessier im Rückraum ist so ein Name, den man, glaube ich, schon mal so gehört hat. Ich kenne Schimmelbauer, den habe ich noch ganz gut im Kopf, wie er in Stuttgart gespielt hat. Auf wen kann man sich da sonst noch so freuen, oder was würdest du sagen? Ich weiß jetzt nicht so leicht, über Mannschaftskameraden dazu zu reden, aber würdest du sagen, hier, der macht sicher Spaß auch in Liga 1?
Also grundsätzlich glaube ich erstmal, dass wir eine breite Basis an jungen Spielern haben, wo jeder mal ein super geiles Spiel auch machen wird und man auf einmal oder der Zuschauer auf einmal überrascht sein wird, wo kommt der jetzt auf einmal her? Und das ist, glaube ich, immer schon mal was wir der Liga auch bieten können. Ansonsten haben wir sicherlich mit Finn Wohlenweber, bei uns Stulle, einen Halblinken, der wenn er fit ist, ja, eine unfassbare Athletik hat, einen unfassbaren Wurf hat, wo der ein oder andere nochmal denken wird, wie konnte der eigentlich bisher nur zweite Liga spielen, glaube ich. Und da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ich glaube, wir haben jetzt mit einem Rechtsaußenduo, was echt teilweise spektakuläre Tore macht, mit Thies Bergemann und unserem dänischen sozusagen Neuzugang oder unbekannten Neuzugang aus Dänemark, mit Frederik Bo Andersen, der bisher ja im Training schon gezeigt hat, dass er, ja, doch, ich sag mal, das klassische dänische Handgelenk doch dabei hat. Da glaube ich, kann sich der Zuschauer auf das ein oder andere dann auch freuen.
Sehr cool. Der Trainer ist auch ein Altbekannter. Ich glaube, Thorsten Jansen muss ich niemandem groß vorstellen, der hier zuhört, eine HSV-Legende. Wie ist es so, unter ihm zu arbeiten?
Also ich glaube, als Mannschaft ist er ein sehr, sehr guter Trainer, der uns sehr viel Freiheiten lässt, der uns viele Möglichkeiten gibt, uns selber einzubringen, der sehr, sehr ruhige Kommunikationsart hat und uns ja über weite Strecken doch viel Freiheiten gibt, wie ich schon gesagt habe. Ich glaube, es ist jetzt, er ist eben sehr ruhig in der Kommunikation, das glaube ich, kennt man von ihm auch noch. Es ist keiner, der fuchsteufelswild im Regelfall an der Seitenlinie steht oder auch im Training rumschreit, sondern ich glaube, wir haben da einen sehr, sehr guten Weg gefunden, sehr gut miteinander zu arbeiten, und jeder kann mit seinen Anliegen ständig zu ihm kommen, und ich glaube, das ist das, was uns bisher stark gemacht hat, und er ist sozusagen als Trainer auch Teil unserer Einheit als Team, und ich glaube, das ist immer ganz besonders wichtig.
Für ihn ja auch irre, ne? Wie der mit all dem so mitgewachsen ist. Ist ja auch ein Sprung über 3 Ligen inzwischen. Hast du auch gemerkt, dass er irgendwie immer, ich weiß es nicht, reifer, abgeklärter wurde? Oder was war bei ihm so an Veränderungen zu sehen?
Ja, also ich glaube, das ist ganz normal, dass auch er eine große Veränderung durchgemacht hat und da sicherlich mitgewachsen ist. Ich meine, viele Situationen am Spielfeldrand oder Spielsituationen sind in den letzten 3-4 Jahren für ihn auch irgendwann das erste Mal aufgetaucht, mhm. und er hat sicherlich auch gemerkt, wie man in der Mannschaft teilweise Dinge kommunizieren muss, was man vielleicht beim Training anders machen kann, was für die Leute besonders wichtig ist, und ich glaube, da hat er wirklich einen großen Schritt gemacht, und wir können uns glücklich schätzen, dass er unser Trainer ist und dass er jetzt dem Verein auch noch mal länger die Treue hält.
Ja, stimmt. Vertragsverlängerung hat es ja 2024, bin ich richtig?
Genau, ja. Also so glaube ich zumindest, ja.
Die Nachricht ist mir irgendwann im Sommer auch zugeflattert. Ich habe heute mit Schwalbe mal kurz telefoniert, um noch mal so ein bisschen zu hören, auch wie du zum Beispiel so spielst im Zusammenspiel mit den Kollegen. Er hat gemeint, da ist unglaublich viel blindes Verständnis über jahrelange Zusammenarbeit. Ist das so ein Ding, wo du sagst, das ist auch euer Markenkern in der Offensive, oder was würdest du sagen, was wollt ihr spielen zusammen?
Ja, das ist sicherlich ein großer Bestandteil. Ich glaube, wir haben die letzten Jahre immer sehr oder relativ viele Tore im Zusammenspiel Kreisläufer Rückraum erzielen können. Mhm. Und ja, wenn man jetzt, sagen wir mal, den Mittelmann mit Live Tissier nimmt oder auch halbrechten Jan Forsbauer, der jetzt auch schon sehr, sehr lange bei uns spielt, dann haben wir das Glück, sozusagen schon sehr lange zusammenzuspielen, und das ist einfach in dem Verständnis, braucht vieles einfach Zeit, und viele Spielsituationen muss man einfach erstmal im Spiel einmal gehabt haben, damit man das verstehen kann, was der andere nun in dem Moment genau macht, und das hat sich, glaube ich, für die letzten Jahre gefestigt und war sicherlich einer der Bausteine unseres Erfolges, und das bedingt sich, glaube ich, alles gegenseitig. Wenn wir uns gut verstehen, die Achse funktioniert, dann muss die Abwehr wieder darauf reagieren, und wir haben an anderer Stelle mehr Platz. Und ich glaube, das wird sicherlich auch einer unserer Bausteine des hoffentlichen Erfolgs, der einsetzt nächstes Jahr.
Ja, ihr seid aber, so habe ich es zumindest verstanden, grundsätzlich schon ein noch abwehrstärkeres Team als Angriff. Würdest du da mitgehen?
Ja, also wir haben es geschafft, verhältnismäßig wenig Tore zu kassieren in den letzten Jahren. Das spricht für eine gewisse Abwehrstärke. Ich glaube, es ist unbestritten, dass über eine lange Saison die Abwehr wahrscheinlich der wichtigere Mannschaftsteil ist. Ich denke, offensiv hat man immer mal Spiele, in denen man sich vielleicht gute Gelegenheiten herausspielt, aber einfach das Tor nicht trifft oder der gegnerische Torwart super aufgelegt ist. Und in solchen Phasen ist die Abwehr dann ganz besonders wichtig. Und das haben wir eigentlich über die letzten Jahre geschafft, uns da ja doch sehr zu stabilisieren und unsere Formation so ein bisschen auch zu finden, unsere Abwehrart und Weise auch so ein bisschen zu finden, und ich glaube, das ist unbestritten ein wichtiger Standpunkt oder der wichtigste Bestandteil eigentlich im nächsten Jahr auch wieder, dass wir in der Abwehr zusammenspielen mit dem Torhüter da stabil stehen, denn in der Bundesliga wird es sozusagen offensiv nochmal schwieriger, Tore zu erzielen, und wenn wir da, ich sage jetzt mal, konstant über 30 Tore kassieren werden, dann werden wir nicht viele Punkte holen.
Ja, das ist sehr, sehr wahrscheinlich, das schaffen nur die ganz Oberen, dass sie ein Spiel mal so laufen lassen können. Und hinten, ich weiß gar nicht, kann man das eigentlich so fix sagen? Wird das so konkret abgesprochen, dass du sagen kannst, du bleibst der Abwehrchef? Oder gibt es damit, ich meine, mit Vajulin und Spät kommen ja starke Abwehrspieler dazu zum Beispiel. Gibt es da eine bisschen andere Verteilung oder bleibst du schon der Boss sozusagen?
Ja, bleib ich der Boss. Also ich würde sagen, letzten Jahre war es ja auch so, dass ich mit sozusagen meinem Kapitänskollegen Lukas Ossenkopf die meiste Zeit im Innenblock gedeckt habe und wir uns da eben sehr gut verstanden haben und sozusagen da zusammen das Ding geschmissen haben. Mhm. Ich denke, das wird sich natürlich ein bisschen ändern mit der Qualität, die wir jetzt dazu bekommen haben. Werden sich die Spielanteile allein schon verteilen. Wie es am Ende dann genau in der Saison wird, schauen wir mal. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in mehreren Formationen zusammenspielen können, gerade im Innenblock, und dass wir in den Formationen wird sich dann herauskristallisieren, jeweils wer vielleicht da so ein bisschen der Wortführer ist. Wenn sozusagen ich auf der Platte stehe, bin ich bereit, das gerne weiter zu machen, aber wenn jetzt sozusagen sich rauskristallisiert, dass ich mal mit Manu Spät denken soll und er dann eher der Wortführer ist, ist das für mich auch kein Problem. Ich glaube, da ist es wichtig, dass wir viele Formationen und Variabilität haben werden, und dann schauen wir mal, wie sich es am Ende herauskristallisiert in der Saison.
Ja, wenn man vor nicht allzu langer Zeit noch vierte Liga gespielt hat, kann ich mir vorstellen, das muss ja schon fast ein bisschen surreal und wie ein Traum sein, dann auf einmal Absprachen mit Yogi Bitter machen zu müssen, der hinter einem den Kasten sauber hält. Wie ist bisher so eure Kommunikation? Wie ist das für dich?
Die ist gut. Also Jogi ist ein Toter, der viel kommuniziert, der viel sozusagen mit der Abwehr redet und der Abwehr dadurch auch hilft. Ich glaube, er hat so viele Situationen, so viele Sachen in seiner sportlichen Karriere gesehen, dass ich persönlich und wir als Mannschaft davon nur profitieren können. Und ich bin ein Freund von klarer Kommunikation. Ich finde es gut, wenn auch von hinten vom Torhüter mal eine klare Ansage kommt, auch wenn es mal nicht so freundlich ist. Das gehört im Mannschaftssport dazu und im Teamsport dazu. Und ich glaube, da haben wir mit Jogi einen, der die Rolle perfekt ausfüllen kann. Und deswegen ja, ist die Kommunikation bisher super. Und ich glaube, das wird auch in der Zukunft so sein.
Ist der dann auch so, also ich kenne ihn vor allem als unfassbar netten Typen, aber ist der dann auch schon so einer, der, wenn er da reinkommt mit allem, was er gewonnen und erreicht hat, irgendwie direkt so eine Präsenz hat, so eine Führungsspieler-Aura hat?
Ja, ich glaube, mit der Vita und so und der Leistung, die er immer noch bringt, also wir brauchen ja nicht nur über sozusagen vergangene Erfolge sprechen, sondern er ist ein absoluter Top-Torhüter aktuell, und das ist natürlich erstmal was ihm natürlich eine natürliche Autorität schon mal gibt, und er ist auch jemand, der, glaube ich, so habe ich ihn bisher kennengelernt, diese Führungspersönlichkeit auch gerne ausfüllt und auch absolut ausfüllen kann, und ich glaube, das ist wichtig für uns, und das macht er aber, finde ich, auf eine sehr bescheidene Art und Weise, der sich jetzt nicht über andere stellt, sondern er verlangt von uns das Gleiche, was er von sich selbst verlangt, dass wir in jedem Training, in jedem Spiel 120% geben, immer voll dabei sind, und wenn wir das machen, wenn wir das als Team hinkriegen, glaube ich, wird er mit uns sehr zufrieden sein, und von daher, glaube ich, ist es ja einfach sehr gut, dass wir ihn haben, und das wird alles schon sehr gut klappen.
Ja, klingt gut. Ich meine, ihr bereitet euch ja jetzt noch vor allem auf euch selber sozusagen vor, wollt Abläufe reinkriegen, wollt fit werden, das ist ja so das Ding in der Vorbereitung. Trotzdem dämmert da schon manchmal so ein bisschen, du bereitest dich gerade vor auf Duelle mit Sander Sargosen, Jim Gottfriedsson, Andy Schmid, Philipp Weber, keine Ahnung, auf jeden Fall dem Besten der Welt. Hast du da schon mal so drüber nachgedacht?
Ja, also sicherlich hat man im Sommer sozusagen schon mal, als es dann so langsam der Realisierungsprozess abgeschlossen war, drüber nachgedacht, und aber ich glaube, das ist einfach Vorfreude. Sicherlich wird die Vorfreude in vielen Momenten mal getrübt sein, wo man denkt irgendwie, wie kann das jetzt eigentlich noch passiert sein, dass der noch reingegangen ist, oder jetzt hat er mich schon wieder ohne Körperkontakt ausgewackelt oder sowas. Das wären Momente, die werden sicherlich häufiger werden, aber ich finde, oder es ist immer noch eine absolute Ehre, in der Bundesliga spielen zu dürfen. Ich freue mich unfassbar, gegen solche Spieler auf die Platte zu dürfen, sich wirklich auch in Pflichtspielen mit diesen Leuten messen zu dürfen. Und ja, sicherlich wird da der eine oder andere Moment auch mal des Erstaunens oder der, Angst ist nicht das falsche Wort, aber des höchsten Respekts gegen da sein. Und aber wir müssen uns trotzdem perfekt vorbereiten oder bestmöglich darauf vorbereiten, und wie es dann am Ende auf der Platte aussieht, werden wir sehen. Ich glaube, es gab im Hin und wieder auch immer schon mal Überraschungen in der HBL, und da hoffen wir natürlich auch, dass wir die eine oder andere beitragen können.
Ja. Wenn du zum Beispiel Sargosen mal hättest schlagen wollen, hättest du wahrscheinlich nach Wetzlar wechseln müssen. Das hat man dann, glaube ich, so mit im Paket, dass man dann Kiel schlägt, zum Beispiel. Oder was für
das ist häufiger mal vorgekommen bei Wetzlar gegen Kiel, auf jeden Fall, das stimmt, ja.
Gibt es denn so einen, wo du sagst, du hast, also genau, ich finde jetzt auch kein schlaueres Wort als Angst oder größer Respekt, aber gibt es so einen, wo du sagst, boah, das wird schon heftig, gegen den dann zu decken?
Ja, also ich glaube, Gottfriedsson wird sicherlich eine Herausforderung werden, also weil es eben auf so eine andere Art und Weise eine Herausforderung ist, dass man wirklich, das eine finde ich ist, wenn man mal 1-1 verliert oder einen Wurf über Block bekommt, das ist natürlich sozusagen eine körperliche Unterlegenheit vielleicht in der einen Situation, aber bei Gottfriedsson wird sicherlich auch den einen oder anderen Moment mal, ich sag mal, mentale Unterlegenheit auch mal einsetzen, wo man irgendwie das Gefühl hat, man ist noch gar nicht in der Aktion oder man hat jetzt gar nicht damit gerechnet. Das finde ich ist eigentlich eher so der größere Moment, wo man Angst mal hat, dass man mal ein 1 gegen 1 verliert oder die Qualität einfach so hoch ist, dass auch man so weit rausgehen kann, wie man will und der Ball am Ende doch im Tor ist. Das wird häufiger mal passieren und das ist auch vollkommen okay. Aber sicherlich wird bei den ganz, ganz starken Mittelmännern, die es in der Bundesliga ja gibt, zuhauf gibt, wird auch mal den Moment einsetzen, wo man vielleicht einfach noch einen Schritt hinterher war.
Ja, und gibt es für dich auch so wen, wo du sagst, ich meine, du kriegst ja auch offensiv immer viel ab, ne? Also ich glaube, keiner muss da mehr einstecken als der Kreis, der ständig Körper an Körper mit den anderen Bullen da steht. Hast du irgendwen, wo du sagst, boah, da habe ich jetzt eigentlich nicht so Bock drauf, aber kämpfe ich mich dann schon rein? Gibt es irgendwen, der so als schlechter bekannt ist?
Boah, da habe ich jetzt noch nicht so richtig drüber nachgedacht. Ich glaube eigentlich, ich habe da eigentlich schon Bock drauf, mit jedem da den Kampf aufzunehmen. Und ja, man muss mal gucken, wer dann am Ende sich rauskristallisiert. Das weiß man ja sozusagen vorher immer nicht so richtig und ist ja auch öffentlich nicht so richtig bekannt. Dann vielleicht auch mal mit ein paar schmutzigen Fouls auffällt im Spiel. Das wird es sicherlich auch geben. Aber ich sag mal so, der Kreisler hat immer den Vorteil, dass er sich darauf einstellen kann, was passiert. Und ich weiß von Anfang an, dass es hart zur Sache gehen wird. Und ist eine coole Herausforderung. Ich hoffe, dass ich auch dem einen oder anderen dann auch mal den Zweikampf gewinnen werde, auch mal ein Schnippchen schlagen kann und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber natürlich gibt es herausragende Abwehrspieler in der Bundesliga, die unfassbar Erfahrung haben, wo man sicherlich auch mal den Schneid abgekauft bekommt offensiv und das sind dann aber Momente, aus denen ich versuchen werde zu lernen oder wir als Mannschaft lernen müssen und dann hoffen wir, dass wir da über die Saison sozusagen immer einen Schritt weitergehen können. Ja.
Ich bin mir sicher, wenn wir vor 3-4 Jahren geredet hätten, wären da die Müller-Zwillinge jetzt nochmal gefallen. Aber irgendwie so auf die legitimen Nachfolger warten wir noch von den beiden,
oder? Ja, wir hatten ja das Glück oder Pech, gegen Melsung häufiger mal in Testspielen jetzt zu spielen, als wir noch dritte Liga waren und zweite Liga waren. Und
wie da war
durfte
das?
Ich sozusagen, das durfte ich sozusagen auch schon mal genießen. Ja, es ist was Besonderes.
Das ist schön gesagt. Zwei außergewöhnliche Köpfe, die zwei, aber ich glaube, ja, da muss man, aber das kannst du wahrscheinlich, oder? Wenn du Kreis vorne und Abwehr spielst, kannst du wahrscheinlich alles ziemlich gut ab, ne? Da darf man keine Schwäche zeigen.
Nee, ich glaube, da darf man keine Schwäche zeigen und wie gesagt, umso mehr freut man sich dann vielleicht mal auf Aktionen, die man selber dann gegen die jeweiligen Spieler dann gewonnen hat und solange das auch immer mal vorkommt, ist es, glaube ich, ganz gut und ist es einfach geil, so gegen solche Leute zu spielen.
Ja. So habe ich das von Piet Krebs und Alfred Gislason mal gehört, dass da der größte Respekt war, weil obwohl man einer auf die Mütze gekriegt hat, mit Freude kam der im nächsten Angriff wieder. So hat Piet Krebs das mal über Gislason beschrieben. Und ich glaube, so muss man es ja auch angehen, ne?
Sonst hat man schon. Ja, auf jeden Fall. Also, solange alles, sag ich mal, auf einem Respektniveau und einigermaßen fair bleibt, ist das, glaube ich, okay. Und nach dem Spiel ist sowieso, das ist ja das Schöne am Handball, das ist eigentlich immer vergessen und man trinkt noch ein Bier zusammen oder vielleicht schnackt noch mal so eine Runde und ich glaube, das ist das Wichtigste und von daher ist es auch das Schöne an dem Sport.
Ja. Über Jim Gottfriedson haben wir eben kurz schon gesprochen. Das ist ja wieder die Folge, ihr habt es vorhin schon gehört, die von der DKB präsentiert wird. Und natürlich auch werden wir auch diese Saison wieder jeden Monat den DKB-Spieler des Monats suchen und dann am Ende natürlich den DKB-MVP. Du bist ja auch so ein Award-Sammler, ne? Dreimal Spieler des Monats in der zweiten Liga. Was bedeutet dir sowas?
Also man freut sich natürlich über persönliche Auszeichnungen. Ich glaube, das ist immer eine Momentaufnahme und sozusagen eine Rückmeldung, dass man einiges richtig gemacht hat und sich die harte Arbeit, die man auch reingesteckt hat, ausgezahlt hat. Aber ja, ich freue mich eigentlich viel mehr oder dass das durch die Mannschaft ermöglicht wird, solche Auszeichnungen zu bekommen, weil im Regelfall sprechen solche Auszeichnungen auch für Erfolg der gesamten Mannschaft und das hat bei uns im letzten Jahr auch gut geklappt und ich glaube, das ist ein sehr gutes Zeichen für uns als Mannschaft gewesen, dass ich mal Spieler des Monats werden konnte, Live TC aber auch Spieler des Monats werden konnte und da sieht man schon, dass wir als Mannschaft da sehr geschlossen und erfolgreich aufgetreten sind.
Und du hast dir ja dann auch die Saisontrophäe mit dem MVP geschnappt und zwar mit 56%. Das ist ja schon eine krasse Ansage. Also ich kenne viele solche Wahlen, die gehen dann eher so, da gewinnt man vielleicht mit 30 mal 40, aber weit über 50 finde ich schon außergewöhnlich. Findest du auch, du warst mit Abstand der Beste in der zweiten Liga letztes Jahr?
Oh, das Urteil würde ich mir ungern anmaßen wollen. Ich glaube, ich habe eine gute Saison gespielt und bin damit sehr zufrieden gewesen. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass so viele Leute sozusagen für mich abgestimmt haben. Da hat man natürlich aber auch vielleicht jetzt in Hamburg wieder ein bisschen den Standortvorteil, weil wir eben noch sehr, sehr viele Fans oder sehr viele Fans einfach insgesamt haben und da eine ganz gute Publicity haben in der Stadt. Und da haben sicherlich viele abgestimmt. Und ich finde, das zeigt mal wieder die Begeisterung in der Stadt in Hamburg. Und wenn dann viele auch für mich persönlich abstimmen und ich da irgendwie keinem auf den Schlips getreten bin in letzter Zeit, dann freut mich das natürlich besonders. Und es ist sicherlich eine Auszeichnung, die ich mir vor ein paar Jahren nicht hätte vorstellen können und die ich gerne, gerne annehme und über die ich mich sehr, sehr freue. Aber ja, auch nichtsdestotrotz wäre die auch nichts wert gewesen oder den Aufstieg und den mannschaftlichen Erfolg.
Ja, das kann ich verstehen. Ich glaube, das hat dann eher einen Fadenbeigeschmack, wenn man um einen Punkt dann den Aufstieg verpasst hätte oder so. Das glaube ich dir.
Genau.
Ich habe gehört, dass Live Tissier als Erstspieler des Monats geworden ist, eine Kabinenparty geschmissen hat. Was hast du gemacht nach deinen Wahlen so und vor allem nach dem MVP?
Also einmal haben wir noch sozusagen was zusammen gemacht, Live und ich, und mein Kabinenfest für die MVP-Wahl steht sozusagen noch aus und wird höchstwahrscheinlich morgen Abend stattfinden.
Oh, verdammt. Dann jetzt weiß ich auch, warum wir nicht morgen aufnehmen konnten. Nein, das stand ja gar nicht so.
Morgen bin ich in der Vorbereitung wahrscheinlich für das ein oder andere.
Okay, kannst du da schon ein bisschen was verraten? Ich meine, es kommt ja eh erst, der Podcast erscheint ja erst, wenn ihr das Fest dann gefeiert habt. Wie muss ich mir das vorstellen? Was wird da gemacht?
Ja, also es gibt eigentlich natürlich immer ein bisschen was zu essen, was zu trinken. Nach dem Training dann hat sich durchgesetzt, dass es gerne gesehen wird, dass man auch was selber macht und sozusagen nicht irgendwo was ordert oder bestellt. Das ist bisher schon ganz unterschiedlich ausgefallen und da wir erst Mittwoch sozusagen das gesendet wird, kann ich ja schon verraten, dass es bei mir eher so in die italienische Richtung gehen wird und da werde ich mich mal versuchen, ein bisschen was zusammenzuzaubern und dann schauen wir mal, was die Jungs dazu sagen.
Wie gut bist du am Herd? Hast du da Qualitäten oder ist das für dich eher Neuland?
Nö, grundsätzlich mache ich das schon häufiger mal, dass ich ein bisschen was koche und habe da eigentlich auch Spaß dran. Bin dann aber eher so, dass ich da mich mal ein bisschen ausprobiere, was mache. Ich bin jetzt nicht so der klassische Nach-Rezept-Kocher, das ist mir meistens immer ein bisschen umständlich, wenn ich da schon mit so einem langen Rezept irgendwie erstmal einkaufen muss und das ist mir alles meistens ein bisschen, dauert mir dann zu lange und deswegen wird es vielleicht morgen auch ein bisschen experimentell, schauen wir mal und dann gucken wir mal, wie es mir so gelingt und die Jungs haben ja dann keine andere Wahl, sonst müssen sie hungrig nach Hause gehen und dann schauen wir mal, was die dazu sagen und vielleicht hast du ja irgendwann noch einen aus der Mannschaft im Podcast oder so, dann kannst du ja mal fragen, was die Mannschaft dazu gesagt hat.
Da werde ich definitiv mal durchfunken, um das zu erfahren, was da los ist. Oder was da los war, besser gesagt. Dieser MVP-Award ist ja inzwischen so umgestaltet, dass sozusagen du kommst da sowieso nur rein, wenn du nach dem HPI, diesem Handball-Performance-Index, genug Punkte sammelst für gute Aktionen und dir nicht zu viel schlechte leistest. Das hast du offensichtlich in schöner Regelmäßigkeit geschafft. Wie findest du das so, diese Datenbasiertheit des Sports? Kannst du was mit anfangen?
An sich finde ich das cool, also ich finde es ein cooles Projekt. Ich glaube, dass der Handball da gerade mit Blick vielleicht auch auf amerikanische Sportarten noch sehr, sehr viel aufholen kann und sehr viele Möglichkeiten hat, vielleicht auch über solche datenbasierten Sachen zum einen dem Fan das Spiel noch ein bisschen näher zu bringen und auch vielleicht Leistung ein bisschen besser vergleichbar zu machen. Aber natürlich sind Daten auch zu gewisser Weise für uns als Sportler oder für die Trainer auch super wichtig. Und von daher glaube ich, ist das mit dem HPI ein super erster Schritt jetzt gewesen. Und ich glaube, man kann da an einer oder anderen Stelle in der Feinjustierung noch ein bisschen dran arbeiten, was die Aktion angeht. Und es wird im Handball, glaube ich, immer viele Aktionen geben, gerade in der Deckung, die man nicht adäquat sozusagen widerspiegeln kann durch Statistiken. Aber das hat Teamsport an einer gewissen Stelle immer so ein bisschen an sich und das ist bei anderen Sportarten nicht anders. Deswegen glaube ich, dass das immer so bleiben wird, aber trotzdem kann man, ist es oder macht es die Daten nicht überflüssig.
Ja, genau. Aber ich finde aber, das Problem haben ja noch nicht mal die Amis gelöst, ehrlich gesagt. Also wenn ich, keine Ahnung, an Football denke, wenn du mit einem Tackle einen Touchdown verhinderst, kriegst du auch nur ein Tackle zugeschrieben, als wenn es nicht so spektakuläres ist, ne? Insofern, das wird immer so bleiben, dass das Auge da schon mehr sieht, als es die Daten uns erzählen können. Was für uns aus Fernsehsicht bei Sky echt geil ist, dass wir jetzt überall den Chip im Ball haben, weil das haben wir schon gemerkt, dass die Daten einfach für uns zur Verwertung richtig, richtig cool sind. Du hast eben schon gesagt, man kann da schon auch als Spieler was rausholen. Ihr werdet jetzt diese Kinexon-Chips im Ball, aber auch hinten unterm Trikot haben. Gibt es da Sachen, die du dir konkret anschaust? Wie ist für dich nutzbar?
Ja, das muss man mal schauen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was wir dann alles an Daten bekommen oder was Kinexon alles aufzeichnet von uns. Ich glaube, sicherlich ist sozusagen für die Außenspieler sowas wie die Höchstgeschwindigkeit oder so ganz interessant. Mhm. Wobei es eben jetzt, sag ich mal, mit den einfachen Parametern wie Geschwindigkeit oder Laufdistanz immer ein bisschen schwierig ist, das Spiel abzubilden. Aber sicherlich für den Zuschauer spannend. Ich habe es ja letztes Jahr auch gesehen, die Aufzeichnung der Wurfhärte ist ja immer nett zu sehen oder für die Zuschauer ja. Cool zu sehen. Ja. Ich glaube, der eine oder andere wurde mal ein bisschen falsch gemessen, aber grundsätzlich, glaube ich, ist das eine super
wieso?
Statistik.
Wem wurde zu viel oder zu wenig gegeben? Jetzt bin ich gespannt.
Ja, das weiß, also so ganz genau weiß ich jetzt nicht mal, aber weiß noch, dass ich hin und wieder mal beim Schauen der Konferenz, wenn man den Wurf in der Wiederholung gesehen hat, dann gesehen hat, was das angeblich für eine Geschwindigkeit hat, dann doch dachte, dass es irgendwie nicht ganz hinkommen kann. Aber ich glaube, das ist auch jeder Technik so inhärent, dass es vielleicht hin und wieder auch mal einen Fehler gibt.
Wobei die da sehr, also früher waren es ja echt Laserpistolen, die waren noch sehr ungenau. Soweit ich weiß, sind die echt extrem gut und ist halt die Frage, weißt du eigentlich, was du wirfst von der Herde her?
Hast du mal irgendwie? Das weiß ich nicht, aber nicht so hart im Zweifel. Das Glück der Position des Kreisläufers, dass man jetzt nicht den härtesten Wurf haben muss.
Genau. Und
den habe ich auch definitiv nicht in der Mannschaft.
Ja, so eine Wumme brauchen ja eher die Rückraumspieler. Ne? Die müssen genau. Ja von ein bisschen weiter hinten werfen. Eine Sache würde mich zum Schluss von Teil 1 noch kurz interessieren. Ernährung, waren wir ja eben bei Italienisch schon mal kurz. Bist du eigentlich so, machst du irgendwas mit Nahrungsergänzung? Oder irgend sowas in die Richtung? Oder wie großes Thema ist für dich Ernährung als Sportler?
Also bisher würde ich sagen, jetzt noch nicht so ein großes Thema. Also natürlich achtet man ein bisschen mehr wahrscheinlich als andere drauf, was man jetzt so isst, gerade jetzt in Phasen wie der Vorbereitung oder wo die Trainingsbelastung jetzt besonders hoch ist oder wo die Spieldichte besonders hoch ist, dass man sich da vernünftig ernährt. Aber ansonsten bin ich da jetzt nicht so, dass ich da einen festen, ganz strikten Ernährungsplan habe und ansonsten, was Nahrungsergänzungsmittel angeht, ja, da sind oder hat man so die normalen, sag mal, Proteinshakes nach dem Krafttraining oder vor dem Krafttraining, die ich auch benutze oder zu mir nehme. Aber ansonsten bin ich da jetzt noch nicht so weit, was den Ernährungsplan angeht, dass ich da einen ganz strikten Plan habe, an den ich mich jetzt immer halten müsste.
Aber das klingt ja schon gut. Also ich meine, wenn ich höre, was die früher in den 80ern, 90ern so gemacht haben, ich glaube, da bist du mit Proteinshakes unter anderem schon ganz, ganz gut dabei. Vielleicht ist das, haben jetzt, bevor wir dann mit Rubrik 2 anfangen, kleine Werbeeinblendung von einem neuen Partner von uns, vielleicht ist das dann ja auch was für dich. Ich stelle euch das mal kurz vor.
Ich hatte neulich mal so eine Phase, ich war echt kaputt, obwohl ich nicht großen Stress hatte und genug geschlafen habe. Hat meine Frau gesagt, hatte sie auch mal vor ein paar Jahren und bei ihr war es ein Vitamin-D-Mangel und das haben echt viele Leute. Habe ich checken lassen, Blutbild gemacht und es war genau das. Und das Problem haben einige. Ich habe dann Vitamin D extra genommen und seitdem ist wieder gut. Aber ich habe mir schon gedacht, ey, ich will doch irgendwie sicher gehen, dass ich von allem, was ich so brauche, genug habe. Und das geht mega gut und easy mit Athletic Greens. Das ist ein Pulver. Braucht ihr nur 12 Gramm am Tag und da ist echt alles drin. Alle Vitamine, die es so gibt, zumindest die ich so kenne, Mineralien, also alle Nährstoffe, die wichtig sind für euer Immunsystem, für einen gesunden Darm. Und es hilft euch alles beim Regenerieren. Ihr werdet einfach mehr Power haben. Ich nehme das jetzt schon eine Zeit lang am Morgen. Einfach einen Löffel, den kriegt ihr dazu. Der wiegt genau 12 Gramm ab. Rein in den Shaker, der mitgeliefert wurde. Ein bisschen Wasser dazu. Bisschen schütteln, rein ins Glas und trinken. Es dauert keine Minute, das zuzubereiten. Und ich fühle mich einfach fitter, seitdem ich das nehme, auch wenn richtig was los ist. Ich habe das Gefühl, mein Immunsystem ist echt top. Ich habe keine Ahnung, wann ich das letzte Mal krank war, also eine Erkältung oder so hatte. Liegt sicher auch an der Corona-Vorsicht, aber ich habe einfach auch das Gefühl, mein Immunsystem ist richtig wehrhaft, so wie es sein soll. Geht easy. Athletic Greens, das Pulver, es passt zu jeder Ernährung. Wenn ihr vegan, Paleo, Keto, eigentlich egal, was ihr macht, es passt zu allem. Ihr kriegt es nach Hause geliefert. Ihr könnt 60 Tage umsonst testen sogar. Also Wenn, einfach mal ausprobieren. Wenn es nichts für euch ist, mein Gott, würdet ihr sogar euer Geld zurückkriegen. Und bauen auch viele Profisportler drauf. Kann man sich auf der Athletic Greens Homepage anschauen. Und gerade gibt es eine Aktion, exklusiv für euch, für die Hand aufs Herz Hörer und Hörerinnen, auf athleticgreens.com/handaufsharz. Hauen wir euch auch nochmal in die Shownotes den Link. Da kriegt ihr kostenlos einen Jahresvorrat Vitamin D, also der, den so viele zu wenig haben, und 5 Travel Packs. Wenn ihr ein Athletic Greens Abo abschließt, gibt es das kostenlos dazu. Einfach mal ausprobieren.
Niklas, du bist ja in Kiel geboren. Verpflichtet das nicht fast schon, Handballer zu werden?
Es spricht auf jeden Fall für eine Handballbegeisterung meistens oder dass man mit dem Sport relativ frühzeitig in Berührung kommt. So war es bei mir auch. Also ich war häufig als Kind oder Jugendlicher beim THW in der Halle, auch wenn es bei mir persönlich ja relativ lange gedauert hat. Ich habe erst mit 14 mit Handball angefangen, also habe mich vorher mit anderen Sportarten auseinandergesetzt und bin da eher später reingekommen. Aber so die Begeisterung für den Sport an sich, die war eigentlich schon relativ früh da.
Mhm. Erzähl gerne mal, was hast du gemacht, bevor es zum Handball ging?
Ich habe also als erstes mit Fußball angefangen, wie das so der klassische Weg ist. Das habe ich dann eben so bis 14, 15 gespielt und zwischendurch dann habe ich 4 Tennis gespielt, so mit von 7 bis 15 auch ungefähr und ab 15 dann parallel zum Handball eben auch ein bisschen Golf, haben wir ja schon kurz drüber gesprochen.
Ah ja, richtig, stimmt, das hast du vorhin, geil, Golf, wir hatten dich dahin mitgenommen, oder? Da kann man ja jetzt einfach nicht mal losgehen und sagen, ich golfe jetzt mal.
Das war auch irgendwie mehr oder weniger ein Zufall. Also der Vater von einem damaligen Freund von mir hat ein bisschen gespielt und uns dann mal mit auf den Platz genommen und ein bisschen, konnten wir ein bisschen abschlagen. Und dann habe ich da so darüber reingefunden und Spaß dran gefunden und hatte das Glück, dass wir in Altenholz auch einen Golfplatz oder ziemlich in der Nähe einen Golfplatz haben, der von mir mit dem Fahrrad zu erreichen war. Ach, und von daher war ich da nicht darauf angewiesen, dass mich da jemand hinfährt und konnte dann eigentlich immer mit dem Fahrrad hin. Und wenn man dann so den ersten eigenen Schlägersatz dann hat, dann kann man ja mit dem Fahrrad jederzeit spielen. Das ist ja das Schöne am Golf und habe das dann eigentlich immer als sehr gute Ablenkung sowohl zur Schule damals noch und zum Handball auch gerne gemacht.
Okay, hast schon lange durchgesucht. Ich finde das halt, ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen Küchenpsychologie, aber ich finde, dadurch, dass Golf so eine unfassbare mentale Stärke, Konzentration für diesen einen Moment, weil wenn du ein bisschen falsch triffst, fliegt das Ding ja sonst wohin, braucht. Hast du das Gefühl, dass, also zum Beispiel in der Schule hilft das ja dann sicher auch, ist vielleicht auch was dir im Handball ab und an mal hilft oder wäre das jetzt rein hypothetisch?
Ich kann es natürlich schwer einschätzen. Ich kann jetzt ja sozusagen nicht die Zeit zurückdrehen, ohne dass ich mal Golf gespielt habe, aber ich glaube, das ist also allein der Ausgleich, mal was anderes zu machen, der hilft, glaube ich, immer weiter, mal andere Sachen zu sehen, über den Tellerrand hinauszuschauen. Das ist mit dem Golf sicherlich auch so. Und es ist eben mal eine Sportart, die sozusagen ganz anders ist, die einen sehr auf sich selbst fokussiert. Und das, glaube ich, ist was man sicherlich auch im Handball mitnehmen kann. Denn auch wenn es ein Teamsport ist, wo wir als Team funktionieren müssen, dann klappt das nur, wenn jeder sozusagen für sich selbst erstmal aufgeräumt ist, sowohl körperlich als auch im Kopf und erst dann kann man als Team richtig funktionieren. Und ich glaube, das kann man sicherlich mitnehmen und die Arbeit an sich selbst, die kann man vom Golfen eigentlich auch ganz gut lernen.
Und dann so der Weg zum Handball, 14 ist ja wirklich, also quasi dein halbes Leben, genau jetzt, wenn ich richtig bin, hast du ja Handball gespielt, das halbe dann nicht. Wie kam das dann, dass du mit 14 doch zum Handball rübergewandert bist?
Boah, das war auch mehr, also auch ein Zufall. Also wir hatten in der Handball in der Schule dann mal gespielt, ein Sportlehrer, der das mal gemacht hat mit uns und da hatten dann ein Klassenkamerad mich dann eben mal mitgenommen zum Handball und dann hatte ich da Glück, dass ich ihn da relativ schnell in eine ambitionierte Truppe reingefunden habe und das Glück hatte, dass ich da einen super Trainer hatte mit Till Wiechers, heute jetzt Trainer bei Rostock in der zweiten Liga und hatte dann auch Glück, dass ich zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen gewachsen bin und so weiter und so fort und habe dann sehr, sehr schnell da einen Gefallen gefunden und konnte der Mannschaft auch über die Saison ein bisschen helfen und das hat dann eigentlich dazu geführt, dass ich sehr begeistert war und da deswegen seitdem am Ball geblieben bin.
Achso, warst du am Anfang eher so ein bisschen schmächtig oder wie, als du noch Fußball gespielt hast oder?
Nee, eher das Gegenteil. Ich war ein bisschen zu klein und war ein bisschen
Ach
zu
so. Okay.
schwer.
Meine Statur hattest du quasi.
Das würde ich jetzt nicht sagen wollen.
So schlimm war es nicht bei dir.
Nee, das ist da andersrum eher. Also ich weiß es nicht. Sagen wir mal,
du warst schon richtig rund, oder wie?
Ja, nee, also ich war im Fußball jetzt, sag ich mal, auch eher der Taktiker mit jungen Jahren, als dass ich der Laufstärkste war. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Und
okay.
Es hat mir gut getan, dass ich mich in der Pubertät ein bisschen gestreckt habe.
Okay, ach so, und du hast Taktiker in dem Sinne, dass du dir nur die ganz sinnvollen Laufwege rausgesucht hast, aber nicht jeden mitgemacht hast.
Ja, genau. Also meine Laufstärke hat in der Zeit vom Fußball dann immer eher abgenommen, bis ich so 14, 15 war. Dann habe ich auch eine Zeit lang im Tor gespielt und so weiter und so fort. Deswegen,
okay.
Ja.
Jetzt war, wie hast du denn dann körperlich so den Turnaround geschafft quasi? Hat sich das dann von alleine verwachsen, weil du einfach noch nach oben geschossen bist oder hast du da irgendwas?
Ja, hat sich, glaube ich, verwachsen und wir haben eben einfach dann beim Handball sehr viel trainiert, auch sehr viel, ja, so Stabi-Übungen gemacht. Sind auch viel laufen gewesen oder verhältnismäßig viel trainiert für eine, was war es denn, ja, C-Jugend damals, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und dann hat sich das so über die Zeit eigentlich dann ganz gut hingewachsen. Also der schmächtigste oder schlankste bin ich ja immer noch nicht, aber es hat sich so ganz gut geregelt.
Ich finde, du siehst schon ganz athletisch aus inzwischen, ehrlich gesagt.
Ja, danke, danke.
Du hast eben den einen Namen schon völlig richtig. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, dass der jetzt zu Wort kommt, aber genau bei Till Wiechers, deinem Ex-Trainer, haben wir uns mal gemeldet und ich finde das finde ich sehr interessant, wie der so von dieser Zeit erzählt, als du da dazu kamst.
Hallo lieber Nivel, ich sende dir die besten Grüße aus Rostock, natürlich. Und noch einmal auf diesem Wege gratuliere ich dir und deiner Mannschaft zum Aufstieg in die erste Liga und eurer tollen Leistung und Entwicklung. Auch wenn ich natürlich diese Saison sehr gerne gegen euch gespielt hätte. Deine Entwicklung ist wirklich fantastisch. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie du damals in Altenholz als blutiger Anfänger auf einmal in der Halle standest und mitmachen wolltest. In der C-Jugend, wo wir ja relativ leistungsbezogen trainiert haben. Es war für mich doch relativ ungewöhnlich, dass sich auf einmal noch ein absoluter Anfänger zu uns gesellen wollte. Aber ich habe geschmunzelt und gesagt, dass du es gerne einmal probieren darfst. Bei unseren ersten Läufen draußen auf der Laufbahn hätte ein weiser Mensch vielleicht deine Karriere bereits voraussehen können. Damals hattest du ja noch diese typische breitensportliche Kreisläuferfigur. Naja, meinen ersten Eindruck hast du dann ja ziemlich schnell ausgelöscht. So viel Handballintelligenz bei einem Anfänger habe ich, glaube ich, seitdem nie wieder gesehen. Du hast so schnell gelernt und warst dann schnell nicht mehr wegzudenken. Also Nivel, ich bin froh, dass du damals zu uns gekommen bist und noch viel froher bin ich, dass wir jetzt immer noch zusammen befreundet sind und du ein Freund von mir bist. Du bist ein guter Mensch, ich bin wirklich stolz auf dich. Also bis bald, dein Till.
Besten Dank dafür. Man hört, der Mann hat sich viele Gedanken gemacht und könnte auch ein Hörbuch einsprechen. Mit vielleicht noch ein bisschen weniger Tempo, aber die Stimme ist sehr prägnant, gefällt mir gut. Ich muss jetzt erst mal fragen, Nivel, oder ich habe den Spitznamen immer nicht ganz verstanden.
Nive, also einfach sozusagen die ersten zwei Buchstaben meines Vor- und Nachnamens. Das hat sich auch so dann damals jetzt ergeben, weil wir... Hatten wir noch einen anderen Niklas in der Mannschaft, ich weiß es nicht. Oder es gab ja noch so ganz früher, ich weiß nicht, ob das noch die jungen Hörer kennen das gar nicht mehr, sowas wie ICQ, so ein Messenger-Dienst gab es mal. Und da war das mal mein Name sozusagen. Und das hat sich dann irgendwie in der Mannschaft so durchgesetzt. Und deswegen gibt es, aber das hat sich dann sozusagen, seitdem ich aus Kiel weggegangen bin, nicht weiterhin durchgesetzt. Aber die alten Bekanntschaften aus Kiel sozusagen, die nennen mich immer heute noch so. Und deswegen weiß ich da immer Bescheid.
Jetzt verstehe ich, Nive, okay. So macht das Sinn. Hat er das alles richtig erklärt oder musst du irgendwas korrigieren?
Nee, das hat er, glaube ich, richtig erklärt. Und ja, vielen Dank, wenn Till es anhört auf diese Weise nochmals. Ich freue mich wirklich auch, dass wir über so lange Zeit den Kontakt immer noch gehalten haben und man sich immer nochmal wieder sieht und ja, echt schätzen lernt. Und ich glaube, ich bin Till auch sehr, sehr dankbar oder zu Dank verpflichtet. Ich glaube, ich war sehr wissbegierig und hatte Bock zu der Zeit, aber hatte eben auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort den richtigen Trainer, der mir zu der Zeit schon sehr, sehr viel mitgeben konnte und der eben sehr leistungsbezogen mit uns in der C-Jugend schon gearbeitet hat.
Mhm. Und das vielleicht auch so eine Parallele zum Fußball, du gesagt hast, ich war eher der Taktiker, dass er sagt, unglaublich, wie schnell du das Handballspiel einfach verstanden hast. Das ist ja echt nicht so leicht aufzuholen, weil ich glaube, viele fangen so mit 8, 9 spätestens an. Da hattest du ja 6, 7 Jahre Rückstand auf viele.
Ja, also ich hatte eben, glaube ich, den Vorteil, dass ich grundsätzlich jetzt dem Handballsport immer schon gesehen habe, immer schon geguckt habe. In Altenholz ist ja nun auch ein großes Handballdorf, sage ich mal, da war auch viel in der Halle, war damals in der zweiten Bundesliga noch und eben viel beim THW auch schon mal in der Halle war in den Spielen, weil das heißt, das Spiel selbst war mir recht vertraut oder aus der Fanperspektive habe ich schon viel gesehen gehabt und das hat sicherlich ein bisschen geholfen und ja, ansonsten würde ich sagen, ist es heute immer noch so, ich bin sehr wissbegierig bei neuen Dingen, frag sehr, sehr viel nach und das und Till konnte mir zu der Zeit sehr viel beantworten, weil er ja auch ein großer Taktiker ist, sage ich mal, als Trainer und das hat mir ja sehr viel geholfen und ich konnte oder bin froh, dass ich das zu dem Zeitpunkt so schnell dann aufnehmen konnte.
Glaubst du, ihn sehen wir als Trainer irgendwann auch in der ersten Liga?
Ja, mit solchen Prognosen ist ja mal schwierig zu sagen. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Ich glaube, er hat da sicherlich das Zeug dazu. Ich glaube, dass er mit Rostock jetzt einen super Job macht. Ich gönne denen das unfassbar, dass sie jetzt in die zweite Liga aufgestiegen sind. Bin echt zuversichtlich, dass sie sich da auch eine gute Rolle spielen können. Und da hat er, weiß ich nicht, ich kenne ja einen auch, der bei Rostock spielt, einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass sie das geschafft haben. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn dann Rostock weiter einen erfolgreichen Weg macht, aber vielleicht auch irgendwann mal aus Rostock weg den nächsten Schritt macht und auch mal in der Bundesliga Erfolg hat. Das würde ich ihm wirklich sehr, sehr gönnen und ich glaube, das Zeug hat er auf jeden Fall auf lange Sicht.
Sind halt auch nur 18 Plätze, deswegen, ich kann das total verstehen. Ne? Also Bundesliga-Trainer, so viele Posten gibt es da nun nicht, die auch nicht ständig frei werden, was ja irgendwie auch, finde ich, ein Qualitätsmerkmal von der Liga ist, dass da nicht, wie es beim Fußball teilweise ist, alle Jahre ein neuer kommt. Wie hast du das selber so erlebt? Du warst ja dann nur, in Anführungszeichen, 3 Jahre in Altenholz, bis es dann zum THW ging. Hast du schon gemerkt, irgendwie, dass das eine sehr schnelle Entwicklung ist, die so vielleicht einige Mannschaftskameraden zum Beispiel auch nicht mitgemacht haben?
Ja, also es war ja nur so, dass also nach der C-Jugend hat der THW dann auch sozusagen das erste Mal damals noch richtig in die Jugend sich vorgewagt. Deswegen sind unsere besten Spieler und Till ja unter anderem auch als sozusagen von Altenholz weggegangen zum THW hin. Damals in der zur B-Jugend war der Schritt eben dann für mich eben noch ein bisschen früh, weil ich ja erst ein Jahr gespielt hatte sozusagen und von daher war das für mich dann nicht mehr so präsent. Aber und ich habe dann ja auch eher nicht mehr so leistungsmäßig in der B-Jugend dann teilweise da gespielt, aber hatte das Glück auch da gute Trainer zu haben, frühzeitig im Herrenbereich ein bisschen spielen zu dürfen und als dann sozusagen die Anfrage oder der Kontakt nochmal vom THW kam, dass ich da A-Jugend-Bundesliga nochmal spielen durfte, auch mit alten Teamkollegen und sozusagen aus Altenholz, war das für mich eine riesen Ehre und war das sicherlich nochmal was ganz anderes und ein neuer Schritt und ja, das war zu dem Zeitpunkt auch wiederum so ein Schritt oder ein Traum immer gewesen, als ich eben in der B-Jugend gespielt habe und ich war froh dann, dass ich das machen durfte und habe da auch in der Zeit beim THW natürlich unfassbar viel gelernt.
Und da bist du denn eigentlich dann so, war die ganze Familie und du auch dann irgendwie seit Kindheitstagen schon irgendwie THW-Fan oder da, ja, schon, das
kann man sagen. Ja, also genau, also ich war THW-Fan, würde ich sagen, ja. Mein Vater war es auch, also Vater ist ja auch sehr handballbegeistert und ist es auch immer noch und ist immer noch häufig mal bei den Spielen da, die wohnen ja immer noch in Altenholz und von daher war dann natürlich sozusagen immer eine Begeisterung für den THW Kiel da, die hat jetzt sozusagen bei mir, muss sie natürlich jetzt langsam nachlassen als Gegner sozusagen und da ist man natürlich auch, wenn man jetzt ein bisschen älter wird, nicht mehr so jetzt so der Fan, sondern man bewundert immer noch und hat viel Respekt vor der Mannschaft und dem Verein, aber jetzt kann ich das Ganze natürlich aus einer anderen Perspektive wahrnehmen.
Ja. Und gab es da auch mal so den Wink, ey, könnt für dich übrigens, wenn du dich richtig reinhängst, auch zu den Profis gehen? Oder wie war da so wie war die Perspektive, die Kiel dir so aufgezeigt hat als A-Jugend-Bundesligaspieler?
Also ehrlicherweise muss man sagen, dass es damals noch so war, dass der Sprung oder der Abstand von der A-Jugend zu der Bundesliga-Mannschaft doch größer war. Es gab immer mal den einen oder anderen, der vielleicht mal im Trainingslager mitfahren durfte. Das war dann aber zu dem Zeitpunkt auch nicht ich, sondern der Kreisläufer-Kollege. ja, ich war ja auch zum Zeitpunkt der A-Jugend eher schon, sag ich mal, zweiter Mann auf der Kreisläuferposition. Deswegen war es für mich klar, dass es jetzt da unmittelbar keine Perspektive gibt beim THW Kiel und habe ja auch mich eben dazu entschieden, dann erstmal sozusagen das, mein Studium in Hamburg zu forcieren und bin dann ja eben nach Hamburg gegangen. Deswegen war da eben sozusagen Leistungshandball zu dem Zeitpunkt für mich irgendwie kein Thema.
Ja. Das muss man ja auch sagen, ne? 2012, da klingelt es bei den meisten wahrscheinlich, das war 68-0 und Trippelsieg und so, also dass man da nicht mal so eben reinspringt, sondern das war einfach mit Abstand die beste Mannschaft der Welt zu dem Zeitpunkt, ne? Da ist der Sprung, wäre glaube ich für jeden A-Jugendlichen extrem weit gewesen. Genau, du hast schon gesagt, du wolltest dann, nachdem du das Abi gemacht hast, also hatte glaube ich auch... hatte ja viel mit dem Studium bei dir zu tun, ne? Dass du dann weitergezogen bist. Und der Verein TSV Ellerbeck kenne ich ehrlich gesagt noch gar nicht.
Das ist dann aber eine Handball-Bildungslücke bei dir.
Scheiße. Ja, ich habe so ein paar, muss ich mir offen eingestehen.
Aha. Also, nein. Also, ich sag mal so, ist ein für Hamburger, also jetzt ist ja Schleswig-Holstein oder gerade so Schleswig-Holstein, war meine erste Adresse dann hier im Hamburger Raum. Damals eben auch Oberliga, aber haben auch mal... Oh, jetzt habe ich mangelnde Kenntnis. Haben auf jeden Fall mal Regionalliga damals noch hieß gespielt. Und
okay.
Ich weiß nicht, ob die auch mal ein Jahr zweite Liga sozusagen in der Zweigleisigen noch gespielt haben. Das weiß ich nicht ganz genau, aber viele Leute, die da mal gespielt haben, haben auch mal also höher gespielt und ist, glaube ich, eine für Jugendspieler und für Handballspieler hier in der Region Hamburg immer noch eine super Adresse.
Mhm. Ich muss jetzt direkt mal gucken. Das muss ich jetzt mal nebenher. Ah, die Damen auf jeden Fall, zweite Bundesliga Nord. Und Tatsache, du hast recht, zweite Bundesliga Nord 1997, 98, auch die Herren, siehst du? Was habe ich denn da wieder gemacht gerade? Da habe ich ja sogar selber, da habe ich, glaube ich, gerade angefangen zu spielen. Selber so 97, 98. Naja, ist ja auch egal. Und für dich dort war dann schon eigentlich so die Ausrichtung, ich will vor allem studieren und Handball soll Spaß machen nebenher? Oder wie war da gerade so die Aufteilung?
Ja, genau. Also für mich war es so, dass es das Studium eine absolute Priorität hatte, dass ich deswegen nach Hamburg gegangen bin und eben aber auf jeden Fall nebenbei noch spielen wollte und dann eben die Oberliga eigentlich das perfekte Level war, um im Herrenbereich erstmal anzukommen. Das muss man ja auch mal sagen, als A-Jugendspieler im Herrenbereich ist das nochmal was ganz anderes. Erstes Herrenjahr ist immer was Besonderes. Und da war ich froh, dass ich in Ellerbeck spielen durfte und von gut aufgenommen wurde in der Mannschaft. Viele neue Leute kennengelernt habe dann in Hamburg gleich zu Beginn und eben da auch von vielen einiges lernen konnte und das war eine Zeit, die ich im Nachhinein auf jeden Fall nicht missen möchte und ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt in dem Verein.
Mhm. Wie kommt man denn auf die Idee ausgerechnet, Jura zu studieren? So viel zu viel lesen und anstrengend und so.
Ja, also wenn man nichts Anstrengendes machen möchte, dann wird es ja schwierig, irgendwas zu machen, sage ich mal, aber für mich...
Ich habe das geschafft.
Das ist aber ein seltener Weg, würde ich sagen, wahrscheinlich. Aber ich glaube auch, du hast doch auch mal einen anstrengenden Tag mal vor dir, glaube ich, wahrscheinlich. Aber ja, also ein bisschen bin ich familiär vorbelastet, sage ich mal. Meine Mama hat das auch studiert.
Okay. Mhm.
Und ansonsten habe ich so über meine Zeit oder festgestellt, man kann es ja vorher schlecht sagen, ist ja nun kein Fach, was man in der Schule hat, leider, ja. Oder ich glaube, es kommt immer mal so ein bisschen mehr, aber das grundsätzlich, dass man ja viel mit Argumentation, mit Sprache, mit Diskussion zu tun hat, hat mir immer schon gefallen. Viele würden sagen, ich diskutiere eigentlich über alles immer gerne sehr viel und das ist in dem Studium manchmal nicht so schlecht, auch wenn da häufig dann, wenn man die erste Klausur schreiben muss, die ernüchternde Realität des Klausurenschreibens einsetzt. Aber ich habe es über die ganze Zeit eigentlich sehr genossen und bin im Nachhinein wirklich nicht oder bin immer noch sehr, sehr glücklich, dass ich mich da für das Studium entschieden habe und auch zumindest das erste Staatsexamen ganz erfolgreich über die Bühne gebracht habe.
Ja. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hier in dem Podcast auch erzählt, aber mein Vater ist ja Jurist, deswegen hatte ich sogar auch mal kurz überlegt und genau aus den Gründen finde ich sehr witzig, weil ich bin auch ein extrem diskussionsfreudiger Mensch, deswegen habe ich sogar ähnliche Gedanken mal gehabt wie du. Du bist dann auch mal nach Australien gegangen zum Studium und hast auch dort Handball gespielt. Wie muss ich mir denn Handball in Australien vorstellen? Ist das so ein richtiges Handballentwicklungsland sozusagen oder können die schon ein bisschen was? Zumindest als du damals da war, ist ja nur auch 7 Jahre her.
Ja, also das der Handball da nicht unter den Top-Sportarten ist, ist ziemlich klar. Also ist es schon so, dass viele Australier, glaube ich, immer noch nicht wissen, was Handball eigentlich als Sport ist. Und ich hatte das Glück, dass ja, ich dort ein bisschen spielen konnte, oder ich wollte es eigentlich nur so ein bisschen als nebenbei Beschäftigung dann machen. Es ist dann doch wieder etwas leistungsmäßiger geworden, als ich mir am Anfang vorgestellt hatte. Aber es ist eben so, dass da, ja, ich sag mal, doch sehr, sehr viele ja auch Europäer nach Australien auswandern oder da für ein Studium oder für ein, zwei Jahre arbeiten mal sind. Und so hat sich dann da in Sydney zumindest oder an allen größeren Städten jetzt mittlerweile so eine Community von auch Handballverrückten gebildet, okay. die da echt viel investieren und da gute Arbeit machen. Und ich glaube, das ist, habe ich zumindest jetzt so ein bisschen wahrgenommen, sicherlich eine Sportart, die da auch ein bisschen im Kommen ist in Australien. Ist ja schon ein bisschen her, wie du zu Recht sagst, deswegen kann ich nicht ganz beurteilen, wie es heutzutage ist, aber an sich ist es, glaube ich, eine Sportart, die dem Australier oder in die australische Sportlandschaft passen würde, sehr, sehr körperlich, sehr, sehr schnelles Spiel, das ist ja ähnlich wie beim Australian Football auch, könnte nur sein, dass es vielleicht den einen oder anderen zu viele Regeln gibt, einen oder anderen Australier, aber ich glaube, wenn sie sich mit den Regeln ein bisschen angefreundet haben, dann glaube ich, würden viele Australier, wenn sie das von klein auf kennenlernen, sehr, sehr gerne Handball spielen und würde auch für Begeisterung sorgen.
Hast du das auch mal gespielt, Aussie Rules Football, also Australian Rules Football? Das muss ja...
richtig gespielt war es nicht. Ich habe es häufiger mal angeguckt, als ich dann vor Ort war, die 6 Monate. Und das ist, sag ich mal, so nochmal ein anderer Schnack von der Intensität, glaube ich. Aber ja, auch ein unfassbarer Sport, sehr, sehr athletisch, also unfassbare Athleten da, die den Sport betreiben. Und von daher habe ich das sehr, sehr gerne geguckt und sehr, sehr, sehr gerne zugeschaut.
Ja, ich bin da zweimal mit in Kontakt gekommen. Es gibt in München in der Tat, ich glaube im Westpark, wenn ich mich nicht irre, ist das hier, ist ja auch eigentlich egal. Da gibt es eine Runde, die trifft sich regelmäßig, um das zu spielen. Und über die bin ich dann so draufgestoßen und habe mir das auch ab und an mal auf YouTube angeschaut. Und ich muss wirklich sagen, also die haben ja wirklich alle einen Dachschaden. So beeindruckend ich diesen Sport finde, aber das ist ja wirklich, das ist schon, da muss man schon ein bisschen drüber sein, um das zu spielen, oder nicht?
Also ich habe es ja auch selber nicht gespielt, aber das von außen auf jeden Fall schon. Also deswegen, ich glaube, viele sagen ja auch immer, beim Handball ist auch sehr brutal, aber das ist echt schon nochmal ein anderes Level. Und wenn man, glaube ich, nicht sich ein bisschen damit beschäftigt, dann fällt es einem sehr schwer, da die Regeln zu erkennen, im Körperkontakt zumindest.
Genau. So eine Mischung aus, man könnte sagen, Rugby, Handball, Fußball, Football, so die 4 zusammen, so ungefähr. Aber müsst ihr euch angucken. Es ist echt, es ist irre, aber spannend mal zu sehen. Als du dann, oder bist du nach Sydney eigentlich, war das so ein, wolltest du einfach mal ganz weit weg was anderes sehen? Oder wie hat sich gerade Australien ergeben?
Also innerhalb des Studiums war sozusagen vorgesehen, dass man einmal ein Auslandssemester war, das machte, deswegen das war schon mal klar, und dann war ein bisschen die Frage, wo ich hingehe, und für mich stand eigentlich immer sozusagen nur entweder USA oder Australien sozusagen als zur Debatte, oder hatte mich besonders interessiert. Und ich hatte das Glück, dass ich mit meinen Eltern mit 16 oder so schon mal in Australien Urlaub machen durfte für ein paar Wochen, und da hat mir es so gut gefallen, auch Sydney als Stadt so gut gefallen, dass ich immer gesagt habe, wenn sich irgendwann die Gelegenheit nochmal bietet, das halbwegs unkompliziert, sage ich mal, nochmal zu schaffen, da nochmal ein bisschen länger zu leben und sich das Land nochmal ein bisschen ausführlicher anzuschauen, dann will ich die Gelegenheit auf jeden Fall nutzen. Und so war das dann perfekt beim Auslandssemester. Und ich bin mir sicher, dass ich irgendwann nochmal wieder hinfahren werde. Ich habe die Zeit sehr genossen und kann jedem, der noch nicht da war, nur empfehlen, den weiten Weg mal auf sich zu nehmen.
Ja, ich hätte auch unfassbar Bock, aber wie du sagst, weiter geht's halt aus europäischer Sicht nicht mehr. Ne?
Das ist wirklich... Ist nichts, was man mal für eine Woche oder 2 Wochen machen sollte. Wenn, dann braucht man leider mal ein bisschen länger Zeit, damit es sich auch lohnt. Ja.
So ist es, genau. Und du hast aber mit der Uni, wo du dort Handball gespielt hast, den Super Globe gespielt. In Katar.
Genau, also der Super Globe ist ja, also für alle, die es nicht wissen, so eine inoffizielle Vereinsweltmeisterschaft oder so, würde man es sagen. Und da alle Kontinente vertreten sein müssen, ist ja auch der Kontinent oder Ozeanien sozusagen vertreten, wo ja. Australien zugehört. Und es gibt ja dann in Ozeanien, ich sag mal, die Handballmannschaften sind überschaubar, die es dort gibt auf dem Kontinent. Und so haben wir es dann eben geschafft, mit der Uni-Mannschaft uns zu qualifizieren. Wobei man ja auch da sagen muss, es sind eben viele sozusagen Europäer, die dann bei uns im Team mitgespielt haben. Ich glaube, vier Australier hatten wir, glaube ich, dabei. Ansonsten waren es ein paar
auch
Franzosen.
Wie Leute wie du,
so. Also genau, Auslandssemester oder Work and Travel da gemacht haben und so. Also war ein zusammengewürfelter Haufen. Und ja, dann hatte sich das so ergeben, dass der Trainer, der auch ein Deutscher war, mich dann irgendwann mal ansprach, als ich so die ersten zwei, drei Mal dann da war, ob ich nicht auch Lust hätte, im September da zum Superglobe zu fahren und dass im Kader noch ein Platz frei wäre und wie so der Trainingsplan wäre. Das ist immer so die Zeit, wo das auch dort deutlich intensiver dann logischerweise gemacht wird. Denn auch wenn man jetzt mit dem Team wenig Chance hat vor Ort, will man sich natürlich bestmöglich präsentieren.
Ja. Aber krass, weil das ist ja dann auch wieder, das ist ja eine Reise, die von Australien schon wieder ganz schön weit ist. Ne? Da bist du ja dann zwei Drittel schon wieder fast zurück in Deutschland. Also das muss ja auch ein spannender Trip gewesen sein.
Ja, der Flug war auch wiederum lang. Ja, das ist eine ganze Ecke. Und das war, ich glaube, 10 Tage waren es. Es war eine sehr, sehr spannende Zeit da. Wir handballerisch natürlich, aber auch das Land mal zu sehen. Und von daher,
also in Katar, eine coole Reise. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. In Katar
ist genau, in Katar, in Katar war das. Genau, das war auf jeden Fall mal, ein spannendes Erlebnis, sagen wir es mal, weil so und war ja damals immer so ein bisschen der Test für die WM, die ja mittlerweile jetzt stattgefunden hat in Katar und da haben sie ja einige Hallen neu gebaut und das war dann ganz beeindruckend zu sehen, was da so entstanden ist, ohne jetzt auf die ganze andere Dimension dieser Bauverrücktheit da einzugehen. Das ist ja auch eine Realität, aber da brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen.
Die würde den Rahmen sprengen, hast du völlig recht. Aber du kannst mir vielleicht nochmal eine Handballbildungslücke schließen, weil ich das ehrlich gesagt gar nicht weiß, wie das. Ich glaube, die Füchse haben das ja häufiger aus deutscher oder europäischer Sicht gespielt, aber auch die Kieler. Wie wird denn das eigentlich entschieden? Oder auch wie wurde entschieden, dass ihr zum Beispiel konkret darf Ozeanien vertreten? Durfte, weißt du das?
Also ganz genau weiß ich es nicht. Ich glaube, grundsätzlich ist es immer so, dass halt eigentlich von jedem Kontinent einer teilnehmen soll. Das heißt, und in Europa ist, glaube ich, die Besonderheit, dass halt immer zwei Mannschaften qualifiziert sind. Also ich glaube, es ist halt immer der Champions-League-Sieger und der EHF-Pokalsieger qualifiziert. Und dann ist eigentlich auch immer der qualifiziert, der letztes Jahr das Turnier gewonnen hat. Und das ist bei der Besetzung auch im Regelfall eine europäische Mannschaft.
Ja, klar.
Und deswegen ist es so, dass halt eigentlich immer so der Kreis von den ERF-Cup-Siegern oder Champions-League-Siegern und so, dass es die Mannschaften sind. Also ich glaube, das ist jeweils, Flensburg Kiel waren immer jeweils da, wenn sie das Jahr vorher die Champions League gewonnen haben.
Okay, ja, sehr gut. Ja, so, weil ich weiß nur, das kriegt man dann immer nur so mit. In der Regel gewinnen sie es dann ja auch und dann kommt nur die kurze Meldung hier, eigentlich irre, so kurz vor der Saison, aber die Kohle musste man mitnehmen, so ungefähr, und ist ja auch eine ganz coole Reise. So, das ist so der einzige Kontakt, den ich irgendwie immer zu diesem Event habe. Deswegen geht das manchmal so, oder eigentlich immer so ziemlich an mir vorbei. Als du dann, also 2014 war dein Auslandssemester, als du 2015 dann sozusagen endgültig zurück warst, da bist du dann zum HSV gewechselt. Wieso hat das Sinn gemacht, da nochmal, also eigentlich in die zweite Mannschaft, muss man sagen, diesen Wechsel zu machen?
Ja, also ich habe eben noch ein halbes Jahr in Ellerbeck gespielt und dann kam der Kontakt zum HSV sozusagen zustande, was ja quasi ein Liga-Konkurrent war in der Oberliga, die zweite Mannschaft. Und die zweite Mannschaft hatte damals ja oder schon lange das Ziel, sozusagen als Profi-Unterbau in die dritte Liga aufzusteigen. Und das war ein Ziel, was ich immer dachte oder immer gesagt hatte, als ich hierher gewechselt bin, gesagt habe, ja, jetzt wo sozusagen, bevor es in die heiße Phase ist, oder ganz heiße Phase des Studiums geht, oder bevor ich das Studium irgendwann vielleicht mal abschließe, würde ich ganz gerne schon noch einmal dritte Liga spielen und mal schauen, ob ich das sozusagen noch mitspielen kann. Und da war die Perspektive beim HSV eben zu dem Zeitpunkt ganz gut, das mit dem Kader, den wir da zusammen hatten, dann 2015, 2016 zu schaffen, den Aufstieg. Und ja, so kam der Wechsel zustande und dann ist uns der Aufstieg ja auch gelungen, aber im Laufe des Jahres, haben wir am Anfang schon gesprochen, hat sich dann ja durch die Insolvenz der Profis sehr, sehr viel im Umfeld geändert und so, dass der Start in der dritten Liga dann ganz anderer war, als, ja. als ich ihn mir vorgestellt hatte ein Jahr zuvor.
Ja, aber das ist ja eigentlich der Wahnsinn an so deiner Karriere, ne? Wenn man sich das nochmal kurz vor Augen ruft, du fängst erst mit 14 an, du spielst dann in Altenholz, spielst dann so mit 18 zwei Jahre A-Jugend-Bundesliga in Kiel, gehst dann in die Oberliga, steigst auf in die dritte. Gab es da, du hast gesagt, so wie du es eben gesagt hast, du wolltest mal sehen, ob es für dritte Liga reicht sozusagen, sage ich jetzt mal ganz platt. Jetzt bist du Bundesligaspieler und bist ja amtierender MVP der zweiten Liga. War das damals ansatzweise für dich vorstellbar, als du 2015 nach Hamburg gegangen bist?
Nein, also ganz klares Nein. War es nicht und war, glaube ich, auch schwer vorhersehbar. Ich glaube, ja, es waren viele auch glückliche Zufälle dabei und mir ist es einfach gelungen, sag ich mal, die Chancen, die ich dann hier mit dem Neustart in dem Verein hatte, kontinuierlich zu nutzen. Durfte sehr viel spielen, habe sehr viel Vertrauen von den jeweiligen Trainern und natürlich in letzter Zeit vor allem von Toto und von dem Verein bekommen und habe es dann immer geschafft, mich so kontinuierlich weiterzuentwickeln und es war eigentlich immer so, wie du schon gesagt hast, in der dritten Liga wollte ich mal probieren, in der zweiten Liga war dann auch die Frage, reicht das noch? Dann hat das wiederum nach kurzer Anpassungszeit ganz gut geklappt und jetzt stellt sich die nächste Herausforderung, stelle ich mir wieder die Frage, ob es für die erste Liga dann reicht und da schauen wir mal, aber ich glaube, ich habe es dann geschafft, auch wenn ich jetzt nicht mehr ganz so jung bin, mich immer noch mal einen Schritt weiter zu entwickeln und hoffe, dass ich das auch jetzt nächstes Jahr oder die nächsten Jahre weiterhin schaffen werde.
Ja. Ah, das finde ich schon echt absolut irre. Kannst du denn irgendwie so ein bisschen bist du einfach mitgewachsen mit dem Verein oder kannst du das so ein bisschen erklären? Weil das ist, glaube ich, für viele ja auch schon so ein Traum, ne? Die jetzt es vielleicht nicht auf dem allerersten Weg geschafft haben und ich bin mir sicher, wir hören auch einige zu, die gerade vielleicht Anfang 20 sind und Oberliga spielen. Das ist ja ein unglaublich inspirierendes Beispiel, so was du da geben kannst. Gibt es da irgendwelche Erfolgsfaktoren, die du verbalisieren kannst sozusagen?
Ja, also ich habe ja schon angesprochen, man darf nicht außer Acht lassen, es braucht ein bisschen Glück und es braucht die nötigen Voraussetzungen an dem Ort oder an dem Verein, wo man nun gerade spielt. Aber was man jetzt einen selbst betrifft, ich glaube, es gab viele Zeiten, jetzt vielleicht in letzter Zeit nicht mehr so, weil alle sehr, sehr viel trainieren, aber gerade so in den Oberliga-Zeiten oder auch Drittliga-Zeiten war es sicherlich so, dass man an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal das eine Training mehr gemacht hat, das andere Krafttraining mehr gemacht hat und einfach, ja, diese, ja, was ich eben schon mal andeutete, immer viel nachfragen, also so wie es in der C-Jugend schon sozusagen begonnen hat, also viel nachfragen, viel Aufsaugen. Ich meine, wenn man das Glück hat mit, und das hat man eigentlich immer, mit Spielern zu spielen, die an einer gewissen Stelle auch in manchen Dingen besser sind als man selbst oder schon viel Erfahrung gemacht haben, gesehen haben, da viel nachzufragen, immer wissbegierig sozusagen zu bleiben und sich auch mit der eigenen Leistung kritisch zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, was man noch verbessern kann. Und aber grundsätzlich muss man natürlich vor allem erstmal den Spaß daran haben. Und ich habe es nie als Pflicht oder Zwang empfunden, mal irgendwie nach dem Training noch eine halbe Stunde in der Halle zu stehen und ein paar Bälle aufs Tor zu werfen oder irgendwie auch im Grundsatz nicht als Zwang empfunden, eine Krafteinheit mehr zu machen, sondern das Wichtigste ist, dass man daran Spaß hat. Und ich glaube, nur dann kann es auch am Ende Erfolg sein.
Fand ich sehr eindrucksvoll und gut auf den Punkt gefragt. Also Trainingsfleiß, Wissbegierigkeit, das kritische Auseinandersetzen mit der eigenen Leistung finde ich noch einen sehr guten Punkt. Hast du es wirklich geschafft, von außen auf dich zu gucken oder hast du deinen Trainer gefragt, wie du auf ihn wirkst oder wo hast du dir das abgeholt?
Ja, ich glaube, der Trainer ist natürlich ein wichtiges, Korrektiv ist jetzt das falsche Wort, aber wichtige Rückmeldung für die eigene Leistung, wo man immer reinhören sollte, aber auch in der Auseinandersetzung mit Mannschaftskollegen, glaube ich, kann man viel auch über die eigene Leistung noch erfahren. Man kann, gerade als Kreisläufer hat man viele Situationen, in denen es jetzt vielleicht, oder es ist eine große Aufgabe, den Mannschaftskollegen, den Rückraumspielern vor allem auch zu helfen, die nötigen Räume frei zu sperren, für den nötigen Platz zu sorgen. Und ich glaube, da ist es wichtig, sich auch mit den Mannschaftskollegen viel auseinanderzusetzen, zu fragen, okay, was sieht für dich besser aus? Wann sehe ich eigentlich, also wenn man sich selbst mal frei fühlt als Kreisläufer, denkt, wieso spielt der Idiot den Ball nicht ab, so ungefähr, dann ist man vielleicht aus der anderen Sicht gar nicht so frei und sich damit auch mal auseinanderzusetzen, das vielleicht mit den Teamkollegen immer zu besprechen, ist, glaube ich, da ganz wichtig. Und dann, ja, nicht, es schadet sicherlich auch nicht, dass zumindest wenn die Möglichkeiten da sind, jetzt haben wir ja seit der dritten Liga schon die Möglichkeiten, und die eigenen Spiele auch im Nachhinein immer nochmal anzugucken, und auch da schadet es nicht, sich immer mal die schlechten Situationen, also nicht von jedem eigenen Tor zum nächsten Tor zu spielen, sondern auch sich mal die schlechten Aktionen, die schlechten Aktionen anzugucken, und ja, von daher ist das, glaube ich, so ein Zusammenspiel aus sehr, sehr vielen Faktoren, wie das halt immer so im Sport ist. Man kann eigentlich nicht irgendwie einen Faktor irgendwie herauszuheben, sondern es ist ein Zusammenspiel aus ganz vielen einzelnen Sachen.
Ja, ja, aber das finde ich einen guten Punkt. Ich weiß das nämlich, wenn ein Spieler irgendwie neu in der Liga kommt, sei es Handball oder Fußball und so, und ich versuche da mal rauszufinden, was kann der denn so, in meinen Augen versuche ich auch immer mir Videomaterial anzugucken, und in der Regel findest du halt nur Zeug, wo du sagst, ja, der ist ja absolute Weltklasse, der macht ja alles richtig, weil du natürlich nur so Highlight-Tapes findest und selten mal ein ganzes Spiel, wo man dann sieht, ah, okay, hier macht er aber auch mal das und das, passt noch nicht so, und da hat er so seine Schwächen. Das heißt aber auch, Oder ich vermute mal, du hast auch eine gute Kritikfähigkeit so mitgebracht, hast ja auch schon angerissen, du diskutierst gerne, ne? Weil das ist ja auch, deine Mannschaftskameraden können dir ja nur ein ehrliches Feedback geben, wenn sie wissen, okay, der ist jetzt nicht sauer irgendwie, wenn ich ihm sage, das und das hat er vielleicht falsch gesehen.
Ja, ich glaube, also die Basis für eine vernünftige mannschaftliche Zusammenarbeit und wenn man in einem Teamsport Erfolg haben möchte, ist, dass man irgendwie, ich sag mal überspitzt, keine Diva ist. Also es muss möglich sein, und es ist zwangsläufig erforderlich, dass man sich immer mal im Training auch vielleicht nicht im feinsten Ton mal gegenseitig die Meinung sagt, und dass man auch nach dem Training sich immer noch mal sagt, okay, das könnte man so machen, das könnte man so machen, ohne dass man irgendwie jetzt das dem krumm nimmt oder abends irgendwie denkt, ja, der ist eigentlich blöd, weil er mich kritisiert hat oder so. Ich glaube, das ist absolut elementar für jeden Teamsport und im Handball ganz besonders, weil man eben einfach unfassbar voneinander abhängig ist als Spieler. Und ich glaube, den Blick da von jedem Einzelnen zu öffnen für die Meinung der anderen ist sehr wichtig. Es ist nicht nur im Sport, es ist eigentlich überall wichtig, aber im Handball kann ich es jetzt besonders beurteilen. Und da ist es, glaube ich, echt wichtig, dass man das hinkriegt und dass man da sicherlich auch mal aneinander eckt, aber dass man eben weiß, man hat ein gemeinsames Ziel, was einen immer eint als Mannschaft, Kollegen. Und solange das über allem steht, glaube ich, ist es auch nicht schlimm, wenn man sich mal kritisiert und wenn das auch mal ein bisschen deutlicher ausfällt.
Ja. Ich finde, du hast völlig recht. Das ist genau der Punkt. Ne? Man darf das nie verwechseln, ob einer eine gut gemeinte Kritik einem gibt oder ob einer einen wirklich nur nerven will oder so. Aber gerade eine gut gemeinte Kritik, die kann auch mal wehtun, aber ist halt unglaublich hilfreich. So. Das ist sicher was in unserer Gesellschaft an der einen oder anderen Stelle suboptimal läuft. Aber da würden wir uns schon wieder verfransen. Ich würde gerne noch mal einen Weggefährten von dir mit reinholen. Auch den hast du schon genannt. Lukas Ossenkopp, auch der hat uns noch mal eine Sprachnachricht geschickt über euren Weg beim HSV.
Moin Niklas, ich grüße dich. An dieser Stelle möchte ich nochmal ein Riesenkompliment aussprechen an dich für deinen Weg. Ja, bist ja sogar noch länger dabei als ich, von der Oberliga an. Und vor allem von Saison zu Saison, von Liga zu Liga besser geworden. Das teilweise bei nicht zu vernachlässigender Doppelbelastung. Aber ja, das hast du halt geschafft, weil du einfach einen unfassbaren Ehrgeiz hast und dir das echt alles hart erarbeitet hast. Und deswegen hat das auch kaum jemand mehr verdient als du. Was dabei aber natürlich auch wichtig ist, dass das neben dem Feld nicht auf der Strecke bleibt. Und auch da kann ich als Freund nur sagen, bist du echt eine Wucht, und haben natürlich auch einiges gemeinsam erlebt, uns immer das Zimmer geteilt, ob das jetzt mein Junggesellenabschied war. Wir hatten ja auch einige Gründe zu feiern. Und auch da kann ich sagen, auch auf dem Parkett absoluter Topmann. Liebe Grüße, und wir sehen uns. Nächstes Training kommt bestimmt.
Also, ihr als die zwei Kapitäne, das finde ich war jetzt noch die runde Abschlussrutsche, weil das kannst du ja selber nicht so gut sagen, was du für ein guter Typ bist. Da haben wir jetzt einen Kumpel von dir mit reingeholt. Was ist er für ein Typ? Ich nehme mal an, du kannst die Komplimente uneingeschränkt an Lukas Ossenkopp zurückgeben.
Das kann ich auf jeden Fall. Ich glaube, das kann ich genau so zurückgeben. Wie er es schon gesagt hat, er ist auch schon sehr, sehr lange dabei, zum Neustart in der dritten Liga gekommen, und wir haben uns seitdem immer sehr gut verstanden und sind echt gute Freunde geworden über die Zeit. Ich glaube, so eine spannende Zeit, in der so viel passiert, schweißt unfassbar zusammen, und wir verstehen uns, glaube ich, auf dem Parkett sehr, sehr gut, aber abseits noch viel, viel mehr, und teilen da sehr viele, viele Interessen und auch Meinungen zu vielen Dingen. Und was wir, glaube ich, vor allem aneinander schätzen, ist das, was wir gerade besprochen haben, das Thema Kommunikation. Lukas und ich beide sehr offene oder sehr offen gerne miteinander kommunizieren. Das haben wir bei uns zwischen uns immer gerne gehabt hat und in der Mannschaft insgesamt auch so versucht vorzuleben. Und ich glaube, das ist auch ein Teil, so ein bisschen Teil unseres Erfolgs. Und ja, ich freue mich über die Komplimente von ihm und kann die wirklich nur uneingeschränkt so zurückgeben.
Sehr cool. Er hat uns noch ein paar Sachen so verraten. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Und zwar, es gab Duelle von euch gegeneinander, damals noch in der A-Jugend-Bundesliga. Und da hat er uns gesagt, alles andere kann er dann erzählen. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was du zu erzählen hast.
Ja, also ich weiß, auf welches Duell er hinaus möchte. Also wir haben, er hat damals noch beim TSV Anderten in Hannover gespielt und sagen wir mal so, es war nicht unsere Sternstunde mit dem THW in dem Auswärtsspiel und wir haben ordentlich einen auf die Mütze bekommen und er hat, glaube ich,
okay. Ja,
ich glaube, er hat schon zweistellige Tore gemacht, hätte ich gesagt, und wir haben, glaube ich, am Ende auch zweistellig verloren. Das war ein sehr frustrierendes Auswärtserlebnis für uns. Und ja, von darauf wollte er wahrscheinlich hinaus. Aber das zeigt irgendwie, wie die kleine Welt doch ist, dass sich dann im Handball die Welten doch mal wieder kreuzen. Und ich freue mich, dass ich heute mit ihm spielen darf und nicht mehr gegen ihn.
Aber geil, das war jetzt wieder so ein das war jetzt wieder so ein Moment, wo ich so gerne das Ding als Videopodcast hätte, weil man direkt gesehen hat, wie dir die Gesichtszüge entgleiten und du dich erstmal sammeln musst, um diese Geschichte zu erzählen. Ah, wunderbar. Ich will dich nicht weiter damit quälen. Er hat dich aber auch sehr gelobt und zwar für, oder zumindest für deine Aktivität bei Kickbase. Und ich weiß, dass da viele, ich wette auch die hier zuhören, sehr gerne ihre Freizeit rein investieren. Bist du so ein richtiger Kickbase-Pro, also Fußballmanager, für die, die das vielleicht nicht kennen?
Ja, also jetzt wollt ihr mich wahrscheinlich wieder hier ein bisschen schwierig darstellen. Sagen wir mal so, ich spiele gerne mit, aber es ist noch nicht so richtig von Erfolg gekrönt, meine Management-Fähigkeit in den letzten Tagen oder letzten Jahren besser gesagt. Und dieses Jahr, naja, mit einem guten Mittelfeldplatz wäre ich dieses Jahr auch wieder zufrieden. Ich bin ja bei dem Spiel bisher auch, ich würde sagen, von viel Pech verfolgt. Also da ist es ich treffe da häufig auf die richtige Entscheidung, aber dann ist wie im Sport, dann hat man auch mal Pech und der eine oder andere verletzt sich oder wie dieses Jahr wieder habe ich irgendeine Blindnuss von Bielefeld, die sich eine rote Karte abholt am ersten Spieltag oder sowas. Und das ist dann auch Pech, ja.
Geil, das kann man rausschreiben und auswendig lernen für jeder, der verloren hat und sich nicht eingestehen möchte. Das war perfekt, das könnte man für alles verwenden. Ah, ein super Meme. Und ihr habt eine Stammkneipe in Hamburg, nehme ich jetzt einfach mal an, in der dein Trikot hängt. Und das hat der Wirt da hochgezogen, um dir eine besondere Ehre zu machen oder wie lief das?
Das ist das Kontra in Hamburg und die Wirtin Birgit, die verfolgt den Weg des HSV schon ganz lange, also ist auch schon ein großer Fan der ehemaligen Profis und ein Profi, der dort früher, glaube ich, ein- und ausgegangen ist, ist Matti Flohr, dessen Trikot hängt da auch immer noch. Und so ein bisschen über den Kontakt mit Stefan Schröder sind wir nun auch dann häufig mal dort gelandet und ich habe ja zumindest bis vor kurzem und die letzten 5 Jahre so 300, 400 Meter entfernt gewohnt und dann hat sich der Weg dann doch häufiger mal hin da verschlagen. Und ja, Birgit ist auf jeden Fall immer, oder das Kontra immer eine gute Anlaufstelle und wir haben da schon sehr schöne und nette Abende verbracht und cool. Es ist immer wieder schön, da zu sein, auf jeden Fall.
Ja.
Wenn der Sport es natürlich mal zulässt, dann muss man natürlich mal dazu sagen.
Ja, das wird jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt einfacher mit dem, was ihr da in der ersten Liga vor der Brust habt. Mich würde abschließend noch interessieren, ich meine, jetzt haben wir deinen Weg, glaube ich, echt außergewöhnlich und ein Beispielweg, ein inspirierender Weg ist. Was hast du noch vor? Was nimmst du dir so vor? Ist das erstmal einfach der Klassenerhalt mit dem HSV oder sagt man sich, ich möchte mich als Erstligaspieler beweisen oder hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was jetzt noch so kommen soll mit 28?
Ja, also über allem steht natürlich das Ziel Klassenerhalt. Für uns als Mannschaft, für uns als Verein, als Team, dem sind, glaube ich, erstmal alle individuellen Ziele unterzuordnen. Aber ich glaube, wir können das Ziel auch nur erreichen, wenn jeder Einzelne eben da seinen Beitrag gibt und wenn jeder Einzelne eine gute Saison spielt. Und dementsprechend hoffe ich natürlich, dass ich mich nächstes Jahr als Bundesligaspieler zeigen kann, etablieren, da würde ich jetzt nach einem Jahr noch nicht von sprechen sozusagen, aber dass ich da eine gute Rolle spielen kann, dass ich auch meine ja, Fähigkeiten oder Qualitäten auch auf dem Bundesliga-Parkett zeigen kann und da nicht irgendwie untergehe und hoffe ich da auch meine Tore und meine guten Aktionen in der Abwehr fürs Team beitragen kann.
Ja. Was würdest du sagen? Ich habe bei Schwalbe so ein bisschen rausgehört, gute Beinarbeit in der Abwehr. Würdest du das auch so charakterisieren? Oder ich weiß es nicht so leicht, über seine eigenen Stärken zu sprechen.
Das würde Toto wahrscheinlich anders sehen. aber ich sage mal so, eine gute Beinarbeit ist, glaube ich, nächstes Jahr absolut erforderlich. Also ich bin jetzt ja für einen Kreislauf oder auch für jetzt, wenn ich nächstes Jahr auch weiterhin Innenblock decken sollte, nicht besonders groß mit 1,90. Und von daher ist dann, glaube ich, eine etwas offensivere Abwehrarbeit oder mit viel Beinarbeit elementar wichtig und da hoffe ich, dass ich das nächstes Jahr zeigen kann und das soweit ganz gut hinkriegen werde.
Und vorne hast du einfach ein gutes Gespür für einen Raum oder wie hast du so viele Tore in der zweiten Liga hinbekommen?
Ja, also ich glaube, erstmal wichtig ist, dass man, wirklich, das haben wir schon angesprochen, ein gutes Zusammenspiel mit seinen Mitleuten hat, dass man auch als Team sozusagen wirklich sich auf das Kreisläuferspiel ausrichtet. Ja. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Philosophien. Ansonsten glaube ich, dass ich ja schon ein ganz gutes Gespür dafür habe, wo man zu stehen hat und wo der korrespondierende Rückraumspieler dann auch gerne den Ball noch hinspielen kann und hinspielen möchte. Habe ich, glaube ich, bisher über die Jahre ganz gut hingekriegt oder auch immer weiter verbessert. Und wenn man dann noch ganz gut fangen kann, ist das natürlich als Kreisläufer auch nicht schlecht. Ich glaube, das ist so in der Offensive schon so, dass meine Stärke, dass ich eben ganz gut positioniert bin und eben meistens auch dann das Tor treffe oder ja.
Abschluss stark. Das mit dem Gutfangen nehme ich als Spitze gegen mich, nachdem mir Pommes den Namen Fangnix verpasst hat, als wir mal bei einem Turnier zusammengespielt haben. Wahrscheinlich wusstest du das nicht, aber für mich war das jetzt eine Spitze gegen mich, das mit dem Gutfangen. Gab es eigentlich mal Interesse? Das noch ganz abschließend von anderen. Ich meine, wenn man so spielt in der zweiten Liga, da würde ja der ein oder andere Erstligist sagen, oh, den könnten wir eigentlich auch brauchen, wenn es der HSV vielleicht am Ende nicht schafft, aufzusteigen.
Ja, also ist immer schwierig, über sowas jetzt, sage ich mal, zu reden, aber ich kann es ja auch, meistens läuft das ja auch heutzutage über den Berater und das ist bei mir ja auch so. Zumindest gab es sicherlich mal loses Interesse, aber ich habe eben eigentlich für mich, natürlich, wenn jetzt irgendwas ganz, ganz Großes um die Ecke kommen will, kann man das nie ausschließen, aber für mich habe ich eigentlich jetzt vor der letzten Vertragsverlängerung war für mich Hamburg der absolute erste Ansprechpartner, wie es immer so schön heißt. Mhm. Und ich glaube, es ist jetzt, oder die Chance eben mit diesem Verein, nach dem Weg, den ich mitgegangen bin, aufzusteigen in die erste Liga, ist was, dem ich nicht berauben wollte und ich habe mir eigentlich immer, als ich lange drüber nachgedacht habe, gesagt, dass ich mir mich unfassbar darüber ärgern würde, wenn wir es am Ende doch tatsächlich irgendwie schaffen würden und ich dann nicht dabei bin, wenn der Verein in der ersten Liga spielt und ich fühle mich unfassbar wohl in Hamburg, für mich passen die Rahmenbedingungen hier, es ist für mich eigentlich echt zur Heimat geworden und ich fühle mich im Verein wohl, ich fühle mich in der Stadt wohl und deswegen glaube ich, spricht da erstmal nichts gegen, dass ich hier spiele, aber über Interesse von anderen Vereinen oder Ähnliches freut man sich natürlich grundsätzlich immer.
Ja, okay. Also wir nehmen, ich finde das auch wirklich legitim, nicht zu sagen, wer es ist, aber ich habe so wahrgenommen, da hat der ein oder andere bei deinem Berater mal angeklopft. Damit machen wir auch gleich weiter. Wir machen nochmal ein letztes kurzes Break, dann machen wir noch die 7 schnellen Fragen bei Hand aufs Herz. Da wird auch eine sein, was man denn machen könnte, wenn ein ganz Großer anklopft. Bis gleich. Niklas, am 32. Spieltag ist es soweit, dass der HSV Handball in Kiel spielt. Gibt es da Interessenskonflikte dann in der Familie, die es immer mit Kiel hielt und es jetzt vielleicht mit Hamburg halten muss?
Ich glaube, also Konflikt wird es geben, aber ich glaube, zu wissen, dass er zugunsten vom HSV ausfällt, das wird, glaube ich, der einzige oder die einzigen beiden Spieltage sein, an denen dann vielleicht die Verbundenheit zum Sohn, zum Verbundenheit zum Verein überwiegt.
Alles klar, das hast du gut formuliert. Jetzt haben wir schon geklärt, was deine zwei Vereine im Norden sind. Der eine war es mal, der andere ist es jetzt. Was machst du denn eigentlich, wenn Dirk Schmeschke anruft und sagt, ich würde dich gerne nach Flensburg holen?
Also erstmal würde ich mich natürlich unfassbar freuen und ich glaube, auf dem Niveau, wo wir jetzt spielen, Leistungsniveau geht, ist Flensburg ein unfassbarer Verein und hat eine unfassbare Vita und ich glaube, man muss auch vor denen nur Respekt haben und deswegen würde ich mich sehr wertgeschätzt fühlen und freuen und würde das jetzt nicht aus Verbundenheit oder lokaler Verbundenheit zum THW Kiel irgendwie kategorisch ablehnen. Ich glaube, das stünde mir nicht zu und ist sicherlich auch die falsche Entscheidung.
Ich glaube auch, das sollte dir auch niemand vorwerfen, wenn es dann irgendwann mal so kommt. Wie ist das denn eigentlich? Toto oder Schwalbe? Wer ist denn eigentlich wirklich der Boss beim HSV?
Für uns als Mannschaft in der täglichen Arbeit ist das ganz klar Toto. Alles also klar. Da ist es sicherlich der Trainer und er ist am nächsten dran an uns und ich glaube, Schwalbe ist ein Aushängeschild für den Verein und macht sicherlich sehr viel im Hintergrund, aber jetzt ist es auch klar so aufgeteilt, dass die tägliche sportliche Arbeit von uns mit Toto passiert und von daher ist für uns Toto ganz klar der Boss.
Okay. Wer ist denn eigentlich in der Kabine? Ich weiß nicht, wie gut du die Neuen jetzt schon kennst, aber viele aus der Mannschaft kennst du ja jetzt schon ein paar Jahre. Wer ist da die größte Partykanone bei euch beim HSV?
Da würde ich uneingeschränkt Tobias Schimmelbauer nennen. Also das wird sich, glaube ich, auch mit den Neuzugängen nicht ändern. Ich glaube, da der weiß, wie es geht, was die Party angeht oder was die berühmt-berüchtigte dritte Halbzeit so angeht.
Sehr schön. Du weißt ja als Jurist so mit den Gesetzen und so ganz gut Bescheid. Gibt es eine Regel im Handball, ein Gesetz sozusagen, was du einführen oder abschaffen würdest?
Oha, das ist natürlich das ist jetzt schwierig so auf die Schnelle. Ich hätte mich natürlich darauf vorbereiten können, dass du die Frage stellst, glaube ich, weil sie ja immer gestellt wird. Ich muss sagen, dass ich das, auch wenn es so häufig schon gekommen ist, immer noch nachhaltig kein Fan von 7 gegen 6 geworden bin und finde, dass das das Spiel nicht unbedingt attraktiver macht für den Zuschauer und auch für die Spieler selbst nicht. Und von daher finde ich, ist es keine Regel, die sich so in der Form weiter durchsetzen müsste. Alles andere wären, glaube ich, sind, glaube ich, keine Regelfragen, sondern eher Regelauslegungsfragen, bei denen man, glaube ich, für die Attraktivität des Sports das eine oder andere ändern könnte, aber das ist ja eher die Sache der Schiedsrichter als von uns Spielern.
Ja. Wie stehst du denn zur Shot Clock, um das Spiel schneller zu machen?
Ja, finde ich schwierig umzusetzen. Also ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich finde es irgendwie schwierig, da festzulegen, was die richtige Zeit sein sollte. Irgendwie, ich finde aber das hat man vielleicht beim Basketball irgendwann auch mal gesagt. Also ich fände es, also experimentell finde ich, finde es ganz cool, wenn man es mal ausprobieren könnte, vielleicht mal auf irgendeinem Vorbereitungsturnier oder wenn sich das so ein bisschen mal testen könnte. Ich kann es irgendwie mir schwer vorstellen, aber sicherlich wird es sozusagen für außen das Spiel ein bisschen schneller und attraktiver machen, wobei man sagen muss, dass das Handballspiel ja schon enorm schnell geworden ist, ja, die letzten Jahre. Und ich glaube, wenn die bisherigen Regeln gut interpretiert werden, was das Zeitspiel angeht und da das gut gemacht wird, dann und man vielleicht auch so ein bisschen wieder von diesen, es müssen 6 Pässe gespielt werden, unbedingt im letzten Angriff wegkommen, dann glaube ich, hat der Sport Handball irgendwie kein Problem mit Schnelligkeit und Attraktivität.
Ja. Finde ich auch, aber ich finde, da möchte ich auch mit keinem Schiedsrichter tauschen, weil diese Zeitspielregel hat im Zweifel halt so unfassbaren Einfluss auf unser Spiel. Das ist schon echt krass. Willst du lieber mal irgendeinen Vereinstitel holen oder ein Spiel für die Nationalmannschaft machen?
Also ja, also ich glaube, Titel sind immer was ganz Besonderes, deswegen würde ich, glaube ich, vielleicht es ist echt schwer. Also natürlich ist es auch eine sehr, sehr große Ehre, mal für sein Land zu spielen. Aber da ja ein Titel dann doch ein sehr, sehr großer Erfolg ist, würde ich vielleicht dann an dieser Stelle, wenn es nur ein Spiel ist, sozusagen auf den Titel gehen.
Ja, klare Sache. Und jetzt müssen wir nochmal, auch wenn das dann wohl eher so eine Finte war, zu Kickbase zurückkommen. Wer ist denn dein Geheimtipp für die Saison? Wen sollte man verpflichten, der sich auf jeden Fall lohnt?
Oha. Vielleicht ich sag mal, Sosa vom VfB Stuttgart, weil er vielleicht noch nicht ganz so teuer ist und sicherlich eine gute Rolle spielen wird, viele Standards tritt und damit viele Vorlagen macht. Und ich brauche auch viele Leute, die ihn kaufen, dann steigt er nämlich, weil ich habe ihn auch in meinem Team.
Sehr schön. Das ist jetzt euch überlassen, ob ihr Niklas vertraut in dieser Angelegenheit oder lieber nicht. Ich danke dir sehr, das hat echt Spaß gemacht. Die obligatorische Abschlussfrage noch ganz kurz. Welchen Gast würdest du uns empfehlen? Wen sollten wir mal einladen hier zur Hand aufs Herz?
Ich nehme mal jemanden aus dem eigenen Stall sozusagen. Da würde ich sagen, ich glaube, wenn den Live-TC bei uns, der wird eine sportlich coole Rolle spielen, den könnte man sicherlich mal einladen, mit dem hat man auch Spaß immer. Und dann unseren König der dritten Halbzeit mit dem Tobias Schimmelbauer, wenn er nicht schon mal irgendwann zu Gast war, ich glaube, mit dem kann man auch viel Spaß haben in so einem Gespräch. Also das wären so jetzt meine beiden Tipps auf den ersten Blick aus unserem Stall.
Super. Niklas, ich danke dir sehr. Das hat echt eine Menge Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles, alles Gute für diese Saison. Ich freue mich sehr, dass Hamburg Handball wieder in der ersten Liga ist. Und ich habe ein gutes Gefühl nach allem, was du erzählt hast, dass ihr eine gute Rolle spielen werdet.
Das ist gut. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dran. Gerne weiterempfehlen den Podcast. Immer gerne ein Abo dalassen. Nee, Moment, Buschi hat mir das neulich so da beigebracht. Man muss sagen, lasst ein Abo da. So war das, glaube ich. Macht's gut. Ciao, ciao.